Es ist immer aufregend, wenn eine Konferenz beginnt, weil man so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlicher Tiefe in ihrer Beziehung zu Gott hat. Und ich bin hier, weil Gott mich zu einem bestimmten Zweck hergesandt hat, nämlich um euch Offenbarungen und Erfahrungen weiterzugeben, die ich erhielt, als ich viele Jahre mit Gott wandelte. Und die Prinzipien, die Gott mich lehrte, wie ich ihn persönlich auf sehr innige Art kennenlerne, zu lernen, wie ich in die Gegenwart unseres Gottes komme und nicht nur zu einem Besuch, sondern sich hineinzubewegen und in der Gegenwart unseres Gottes zu verweilen. Zu lernen zu kommunizieren, nicht nur einseitig, sondern beidseitig, um in der Lage zu sein, unseren Gott kennenzulernen. Nummer 1. Ihn wirklich kennenzulernen. Wie beste Freunde sich kennen. Wie Ehemann und Ehefrau, die sich wirklich austauschen und von Herzen offen sind, sich kennen würden. Diese Art von Beziehung, die daraus entsteht, qualitätsvolle Zeit mit ihm zu verbringen und die Erfahrung, eine Beziehung zu genießen, die von Herzen kommt, unseren Vater und unseren Herrn auf diese Weise kennenzulernen. Um ihn so zu kennen, müssen wir nicht nur in der Lage sein, von Herzen mit ihm zu kommunizieren, sondern er muss klar zu unserem Herzen sprechen. Hier stolpern viele Menschen und haben Probleme. Als Kinder Gottes kommuniziert er mit uns allen. Aber wir bemerken, dass die Qualität und die Tiefe dieser Kommunikation manchmal weit hinter dem bleibt, was wir als Standard im Wort Gottes kennen oder was sogar die Sehnsucht unseres Herzens ist. Es braucht viel einfache, klare Kommunikation mit jemandem vom Herzen, damit du ihn wirklich kennenlernen kannst. Wir können über jemanden lesen, wir können seine Autobiografie studieren, wir können alle Zahlen und Fakten über sein Leben auswendig lernen und ihn doch überhaupt nicht kennen. Traurigerweise ist genau das an vielen Orten rund um die Welt im Leib Christi passiert. Wir lesen die Bibel, wir haben die Bibel studiert, weil wir ihn lieben und ihn kennenlernen wollen. Also lesen wir alles, was wir über ihn finden können. Aber wir haben ein Problem damit, einfach bei ihm zu sein. Und als Ergebnis davon kennen viele Kinder Gottes, die Kinder Gottes sind und in die Familie Gottes hineingeboren wurden. Manche vor vielen Jahren kennen ihn überhaupt nicht wirklich. Viele haben Vorstellungen und Vermutungen von ihm. Es ist, als ob diese nicht richtig wären. Meine Frau, der Pastor hat sie vor ein paar Minuten vorgestellt, sie kennt mich besser als jeder andere Mensch auf der Welt. Die meisten im Team meines Dienstes kennen mich sehr gut. Jeder, der mit mir zu tun hatte, kennt mich, weil ich mit offenem Herzen wandle. Ich suche mir nicht einfach aus, wo ich mein Herz öffne. Wenn es jemand ist, der mir sehr nahe ist und den ich sehr liebe wie meine Frau, dann ist mein Herz natürlich offen. Den Brüdern und Schwestern in unserem Team, für sie ist mein Herz offen. Aber auch für Brüder und Schwestern, die nicht in unserem Dienst sind, ist mein Herz offen. Manche von ihnen lieben mich, manche nicht. Mein Herz ist immer noch offen für sie. Mein Herz ist offen für meine Nachbarn. Mein Herz ist offen für Feinde. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich habe das von meinem Vater und vom Herrn gelernt. Der Herr ist das Vorbild. Er hat mich gelehrt, wie man das macht. Er hat mich gelehrt, wie ich in der Lage bin, von Herzen zu lieben, mit offenem Herzen, ohne Abwehr. Er hat mich gelehrt, wie ich in der Lage bin, gehasst oder verletzt zu werden, ohne ein Schutzschild aufzurichten oder mich zu verteidigen, sondern einfach zurückzulieben. Er hat mich gelehrt, wie ich das tun kann, ohne für den Rest meines Lebens Wunden oder Verletzungen davon zu tragen. Nicht diese eiternde Wunde zu erleiden, die viele erlitten haben, die irgendwann einmal ihr Herz geöffnet haben und verletzt wurden. Ich habe gelernt, wie man damit umgeht, sodass ich am nächsten Tag wieder direkt hinausgehe und das Gleiche tue. Ich öffnete also mein Herz, ich wurde viele Male verwundet. Du wirst keine Narben auf meinem Herzen finden. Du wirst keine Schwielen finden, keine Härte, immer noch sehr zart. Das ist etwas, das ich gelernt habe. Aber ich habe es gelernt, indem ich in der Gegenwart meines Vaters war und in dem wandelte, was er in meinem Leben verlangte und eine Liebesbeziehung entwickelte. Der Titel der ersten Einheit ist Gott persönlich kennen. Deshalb erwähne ich das, was ich sage. Um Gott persönlich zu kennen, kannst du nicht einfach über ihn lesen. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Das schafft nun offensichtlich ein paar Probleme. Wenn es einfach wäre zu sagen, das mache ich gerne, machen wir es einfach, dann hätten es die meisten Christen getan. Aber wir stoßen auf Probleme, und weil viele Menschen es so viele Jahre lang erfolglos versucht haben, sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass es entweder unmöglich oder sehr schwierig ist. Oder dass es vielleicht einige besondere Menschen mit einer hohen Berufung im Leib tun könnten, aber nicht ich. Und sie haben angefangen, Lügen zu glauben. Und sie setzen ihren Glauben in diese Lügen und das Wort Gottes sagt, wie euer Glaube ist, so geschehe euch. Wenn du glaubst, dass es hart ist, ist es hart. Wenn du deinen Glauben in die Tatsache freisetzt, dass es unmöglich ist, ist es für dich unmöglich. Wenn du glaubst, dass alle anderen es tun können, aber du nicht, kann es vielleicht jeder andere tun, aber du nicht. So wie dein Glaube ist. Das ist einer der gängigsten Tricks des Satans. Die, die den Herrn wirklich lieben, und das sind die, denen ich jetzt diene, werden nicht absichtlich auf Satan hören und zulassen, dass es sie von Gott wegführt. Also muss er listig sein, er muss durchtrieben, schlau sein. Er muss trügerisch sein, er muss trickreich sein, er muss versuchen, etwas zu finden, von dem du glaubst, dass es dich zu dem bringt, wonach du dich sehnst, wo er doch weiß, dass es dich niemals dorthin bringen wird. Es wird dich zum Leben führen, es wird nur zu mehr Zerstörung führen. Und diese ganze Serie von Fehlschlägen, um das Ziel, dem du nachjagst, zu erreichen, scheint nur eine Anhäufung von Beweisen zu sein, die dich dazu bringen, zu glauben, dass es hart oder unmöglich ist. Meine Aufgabe in diesen 3 Tagen wird sein, so viele dieser Lügen aufzudecken, wie ich kann. Und es auf die einfache Wahrheit zurückzubringen. Das sollte einfach sein, Leute. Und wenn wir es richtig machen, ist es das. Das ist eines der Zeichen oder der Thermostat, den ich verwende, wenn ich etwas richtig hinbekomme. Ist es einfach? Ist es leicht? Wenn nicht, verfehle ich immer noch das Ziel. Ich komme näher, aber ich verfehle noch das Ziel. Wenn ich die Verantwortung, die Gott zu meinem Herzen spricht, annehme und tue, was auch immer er mir sagt, ist das Joch dann sanft? Ist die Last leicht? Wenn nicht, dann hat entweder Gott gelogen oder es liegt an mir. Gott hat nicht gelogen. Es liegt nicht an ihm. Es liegt an mir. Ich habe viel Zeit vergeudet bei dem Versuch, viele der Antworten, die ich euch in diesen 3 Tagen mitteilen werde, zu finden. Indem ich die Verantwortung dafür, warum ich etwas nicht tun konnte, auf jemand anderen geschoben habe. Ich meine, entweder war Gott das Problem, meine Frau, die Brüder und Schwestern der Gemeinde, der Pastor war das Problem, hätte er einfach ein bisschen mehr Salbung, was auch immer. Irgendjemand anderes war das Problem. Und solange ich diese Verantwortung auf sie schob, erlangte ich niemals einen Sieg. Eines Tages ging ich an einem Spiegel vorbei und schaute hinein und sah mein Problem, direkt ins Gesicht. Ich war das Problem. Als ich das erkannte, hörte ich auf, woanders hinzuschauen. Aber ich hatte noch ein weiteres Problem. Ich wusste nicht, warum ich das Problem war. Aber ich wusste, wer es weiß. Und er weiß genau, was das Problem ist. Also begann ich ihn zu suchen, nicht um alle anderen zurechtzubringen, sondern um mich zurechtzubringen. Er zeigte mir, warum ich das Problem war. Denn ich wollte kein Problem sein. Seht ihr, ich wollte keines sein, aber ich war eines. Und ich war nicht absichtlich das Problem. Ich hatte nicht den Wunsch, das Problem zu sein. Dennoch war ich das Problem. Wovon ist das also die Frucht? Wessen Werk? Wisst ihr, der Lügner, der Verführer, ist da irgendwie hineingekommen. Das ist seine Frucht. Wenn ich verwirrt war, wer ist der Urheber der Verwirrung? Wisst ihr, er hatte Raum bekommen, aber er soll keinen Platz in mir haben. Ich bin ein Kind Gottes. Nur weil ich sage, dass er keinen Raum in mir hat, ist das Problem nicht gelöst. Ich kann die Bibelstelle zitieren, in Christus Jesus. Aber war ich in Christus Jesus? Ich kann die Bibelstelle, meine Schafe hören meine Stimme zitieren. Ich bin eines seiner Schafe. Das heißt, ich höre seine Stimme. Aber höre ich seine Stimme? Seht ihr, er beginnt damit anzunehmen, was im Wort Gottes steht. Aber ihr müsst erkennen, zeigt sich das in meinem Leben? Gibt es etwas, das verhindert, dass es sich zeigt? Ich glaube, dass es funktionieren soll. Ich habe kein Interesse an Theorien und Denkmälern, die nicht funktionieren. Ich mag Dinge. Das ist einfach meine Einstellung. Ich mag Dinge, die funktionieren. Magst du Dinge, die funktionieren? Ja? Wenn du einen Toaster hast, willst du, dass er toastet? Ich mag keine Toaster, die dich toasten. Du etwa? Ich habe kein Toaster-Denkmal in unserer Küche. Mann, ist der schön, verchromt, glänzt wunderbar. Er toastet nicht, aber er ist schön. Nicht wahr? Der einzige Grund, warum er in der Küche steht, ist, weil wir Toast wollen. Und den soll er machen. Wenn er keinen Toast machen kann, finden wir jemanden, der ihn repariert. Und wenn sie ihn nicht reparieren,
können wir ihn in den Müll werfen
und kaufen einen, der Toast macht. Oder nutzt ihr Platz für etwas anderes. Ich brauche kein Toaster-Denkmal in der Küche. Oder sonst etwas. Wenn es nicht funktioniert, repariere es. Wenn es nicht repariert werden kann, werde es los und besorge etwas, das funktioniert. Das ist einfach eine Haltung. Gott hat mich gesegnet und ich bin um die ganze Welt gereist. In so ziemlich jede Gegend der gesamten Welt. Ich habe an vielen Orten gedient, wo sie viele verschiedene Götter haben. Ich war im Landesinneren von Indien. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Götter gesehen. Ich kann nicht glauben, was sie alles anbeten. Und Millionen von Göttern. Man konnte nicht einmal die Straße entlang fahren. Herden von Wasserbüffeln. Der große Gott. Du kannst sie nicht von der Straße bringen. Sie sind ein Gott. Ich meine es ernst. Sie töten dich, wenn du dich mit diesem Wasserbüffel anlegst. Es ist ein Gott. Ich versuche ihn von der Straße zu bringen, wenn er mitten auf der Straße liegt und du da sitzt, bis er sich entschließt, sein Nickerchen zu beenden und aufzustehen und woanders hinzugehen. Es ist gegen das Gesetz, ihn zum Weitergehen zu bewegen. Du kannst aussteigen und ihm etwas Essen am Straßenrand drüben anbieten. Vielleicht steht er auf und geht dorthin und isst es. Und dann kannst du weiterfahren, aber du kannst nicht aufstehen und sagen, geh von der Straße weg. Aber es wäre noch schlimmer, wenn ein Moskito ein Gott wäre. Es ist erstaunlich, welchen Glauben manche dieser Menschen haben. In Afrika, die kleine Holzpuppe dort, sie ist ein Gott. Ein gemeißelter Stein, das ist ein Gott. Aber seht ihr, ihre Götter funktionieren nicht, wie der Toaster, der kaputt ist. Es gibt nur einen wahren Gott. Ich bin nicht sarkastisch, aber ich sage dir, wenn dein Gott nicht funktioniert, wirf ihn weg, nimm meinen, meiner funktioniert. Wir können also über einen Gott sprechen, der funktioniert. Wenn wir die Welt ein Zeugnis sein wollen und sie dazu bewegen wollen, unseren Gott anzunehmen, müssen wir zeigen, dass wir einen haben, der funktioniert. Wir müssen nicht wie ein kaputter Toaster hinausgehen und sagen, möchte ich einen Toast? Und sie sagen, nun, mach einen für mich. Und du kannst keinen einzigen machen. Dann mach keine Werbung für Toast. Wir gehen herum und brüllen, Toast, gratis Toast hier. Dann fragen sie nach einem und du kannst keinen machen. Du musst sicherstellen, dass dein Toaster funktioniert, wenn du hinausgehen und versuchen willst, Toast herzugeben. Mann, wir werden uns ein paar Dinge ansehen, damit es funktioniert. Ich bin nicht sehr kompliziert, wie gesagt. Ich gehe einfach dem auf den Grund, was es zum Funktionieren bringt, Und wie gesagt, wenn es nicht einfach und leicht ist, stimmt etwas nicht. Aber es ist wichtig, mit dem richtigen Motiv und der richtigen Haltung anzufangen. Zwei wichtige Dinge. Motiv und Haltung. Nun, vieles von dem, was ich euch erzähle, kommt einfach aus meiner Erfahrung, viele Jahre lang Menschen ausgebildet und trainiert zu haben. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren. Und so habe ich Menschen in verschiedenen Teilen der Welt als Team trainiert und mein Basisteam. Jeder in meinem Team hat Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott und eine klare Kommunikation, kann täglich darin wandeln und Gott alles, was sie ihn fragen wollen, fragen und eine Antwort bekommen. Jene von euch, die mein Buch Meine Schafe hören, meine Stimme gelesen haben, können tun, was in diesem Buch steht. Jeder in meinem Team. Sie sind nicht alle als ordinierte Diener berufen. Sie sind wie alle anderen auch. Alle unterschiedlichen Lebenswege, Hausfrauen, manche mähen den Rasen, manche von ihnen sind Ärzte, es sind Labortechniker dabei, Lehrer, Leichtathletiktrainer. Wir haben sie alle mit verschiedenen Hintergründen. Sie alle können das, weil Gott es sie gelehrt hat. Wir haben Kinder, die das tun können. So einfach ist das. Aber beim Training im Lauf der Jahre bemerkte ich schon früh, dass es so viele Dinge gab, die ich nicht verstand, nicht wusste. Gott hat mich in die Position gebracht, zu versuchen, andere zu lehren. Aber ich habe gemerkt, dass, wenn ich ihnen die Informationen gab, die Daten, die sie brauchten, die Bibelstellen, wisst ihr, all die Beweise, die sie brauchten, in der Reihenfolge, wie sie sie tun sollten, damit es funktioniert, dann gab es einige, die es konnten und einige, die es nicht konnten. Einmal war das sehr frustrierend. Ich trainierte zwei Männer. Einer hatte kein Problem, das zu tun, was ich lehrte. Doch der andere konnte es nicht. Und sie hatten ungefähr gleich viel Training gehabt. Und ich konnte nicht herausfinden, warum. Ihm natürlich machte das alles einen Sinn. Einer von ihnen passte nicht auf, der andere schon. Aber einer von ihnen befolgte die Anweisung nicht, der andere schon. Als ich mich also hinsetzte und mit ihnen redete, sie mir genauer anschaute und ihnen Fragen stellte, wurde mir klar, dass sie beide taten, was sie ihnen gesagt hatte. Sie befolgten die Anweisungen und der eine hatte keine Probleme, aber der andere konnte es nicht tun. Das machte mich schier sprachlos. Was ist? Was war hier los? Irgendetwas stimmt hier nicht. Es sollte funktionieren, aber ich sagte, Vater, was stimmt nicht? Warum kann er es nicht tun und der andere schon? Und der Vater sagte, frag sie, warum sie gekommen sind und sich diesen Dienst untergeordnet haben, um trainiert und gelehrt zu werden, wie man die Stimme des Herrn hört. Frag sie, warum sie gekommen sind. Also fragte ich einen. Er sagte, ich habe dich predigen gehört, du hast dein Zeugnis erzählt von dieser Beziehung zu Gott und wie Gott zu dir spricht und jeden Schritt deines Weges lenkt. Und er sagte, Gott hat mich als Evangelisten berufen. Und ich will ein effektiver Evangelist sein. Ich will so gut für den Herrn sein, wie ich nur sein kann. Und ich habe erkannt, dass es Menschen gibt, und dass es eine Zeit und einen Ort gibt, wo die Menschen bereit sind. Und oft geht man hinaus und legt Zeugnis ab und verpasst sie alle. Du triffst sie und sie sind nicht bereit. Und dann, bumm, triffst du einen und alles fließt einfach und es läuft gut. Und da wurde mir klar, was für ein Vorteil es wäre, wenn man Gott einfach fragen könnte und er würde dich zur richtigen Zeit zu den richtigen Menschen schicken, wo sie bereit sind. Wie viel effektiver man in seinem Dienst wäre. Und er sagte, ich will so gut wie möglich sein, deshalb bin ich hier. Klingt ziemlich gut, oder? Aber seht, er war derjenige, der es nicht tun konnte. Ich fragte den anderen, warum wolltest du lernen, wie man den Herrn hört und seine Stimme klar hört? Und er sagte, als ich dein Zeugnis hörte und du zu dem Teil gekommen bist, wo du durch einen großen Zerbruch gegangen bist, und der Liebe selbst begegnet bist, hast du dich einfach in den Herrn verliebt. Und plötzlich wolltest du nur noch den Herrn kennen. Du hast dich einfach in ihn verliebt, du wolltest einfach nur ihn kennenlernen. Du hast dich nach einem Dienst gefragt, um gesegnet zu werden. Du wolltest nichts anderes, du wolltest nur ihn kennen. Er sagte, als ich das hörte, war es genau das, was ich wollte und was mir passiert ist, aber ich konnte nicht dorthin gelangen. Und ich erkannte, dass du herausgefunden hast, wie man dorthin gelangt. Das ist es, was ich immer noch will. Ich will einfach nur ihn kennen. Ja, kein Problem. Und Gott sprach sehr klar zu mir. Der Grund, warum er mir die Offenbarung gab, die er mir gab, ist, weil ich hingehen musste und ich meinen Hintergrund und mein Zeugnis mit anderen teile. Denn wenn ich in verschiedene Teile der Welt gehe, wo sie mich noch nie getroffen haben, und ich ihnen erzähle, dass ich Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich in der Gegenwart des Herrn bleibe, dass ich Gott klar zu meinem Geist sprechen höre, dass ich ihm zu jeder Tageszeit jede Frage stellen kann, die ich ihm stellen möchte, und er mir klar antwortet, unverzüglich, und ich es prüfen kann, bis ich mir sicher bin, dass es Gott ist und ich mein Leben oder alles, was ich habe, darauf setzen würde und dass das ganz normal ist, dann fangen sie an, mich anzusehen. Oh, sicher kannst du das. Und sofort werden der Unglaube oder das Richten aufkommen. Auch wenn sie vielleicht denken, dass ich das tun kann, wegen der Tatsache, dass ich das gesagt habe, würden sie mich richten, dass ich stolz bin. Weil ich sage, dass ich etwas kann, was sie nicht können. Also denken sie, dass man stolz sein muss, weil man das sagt. Nun, wie willst du ihnen das so sagen? Wirst du leugnen, was du tun kannst? Sie verstehen nicht einmal, dass man es mit so einem Stolz gar nicht tun könnte. Das ist einer der Hauptstolpersteine, der dich herausbringen wird, das zu tun, wovon ich rede. Du kannst damit keine Spielchen spielen, du kannst nicht im Stolz sein und tun, wovon ich rede. Deshalb verwende ich das meiste meiner Predigtzeit für mein Zeugnis. Ich gehe zurück, sodass sie sehen können, was für ein Schurke ich war. Überzeuge sie davon, dass ich viel schlimmer bin, als sie je gedacht hätten. Froh, überhaupt gerettet zu sein. Und schließlich haben sie genug Mitgefühl. Unglaublich, Gott segne sein kleines Herz. Sie wissen, er hat es sicher nicht verstanden, weil er so schlau ist. Manchmal haben sie mich eine Weile reden hören, sodass sie sich ein bisschen besser fühlen. Und schließlich kommen sie an den Punkt, wo sie erkennen, nun, vielleicht kann ich das auch, wenn die Güte Gottes ihm diese Offenbarung gegeben hat, wird er es mir sicherlich auch erlauben. Und das ist einer der Gründe, warum ich das erzähle, weil Gott nicht sehr viele Weise erwählt hat. Er sagt, ich habe die Törichten erwählt, um die Weisen zusammenzumachen. Ich habe kein Problem damit zu erkennen, was meine Qualifikation ist. Ich war töricht, als er mich fand, mich aufnahm. Jetzt bin ich nicht töricht, weil ich jetzt die Weisen zu Schanden mache, die töricht sind, aber denken, sie seien weise. Mann, das ist ein Unterschied, aber es ist durch die Gnade Gottes. Ich wurde nicht perfekt geboren und hatte keine Flügel, die mir gewachsen sind. Ich habe mich nicht selbst zu dieser Stufe der hohen Geistlichkeit entwickelt. Eines Tages gab Gott mir die Offenbarung, wie man ihn kennenlernt. Sie kam in der Zeit eines tiefen Zerbruchs. Sie kam für ein Kind, das den Herrn angenommen hatte, als es 5 Jahre alt war, in der Gemeinde aufgewachsen war, aber als Jugendlicher rebellisch wurde, vor Gott weglief, ein typischer verlorener Sohn wurde und viele Jahre weglief, bis ich schließlich in die Ecke getrieben war und ich in meinem Schweinestall ankam und erkannte, was ich aufgegeben hatte. Und ich hörte auf, wegzulaufen und gegen Gott zu kämpfen und gab einfach auf. Aber der Grund, warum ich weggelaufen war und Gott widerstanden hatte, war, weil ich ihn nicht kannte. Ich hatte einen Haufen Heuchler gesehen. Ich hatte einige der traurigsten Menschen auf der Welt gesehen. Diese Leute, die schienen in Zitronensaft getauft zu sein, sollten Christen sein. Sie waren alle sauer. Und ich bin vor ihm weggelaufen, weil ich Angst hatte, Gott würde mich auch so machen. Ich kannte ihn nicht. Ich war seit Jahren ein Kind von ihm, ich kannte ihn nicht. Ich war so verzweifelt, dass ich einfach Hilfe brauchte, dass ich sogar bereit war, das anzunehmen, was ich dachte, wie Gott wäre. Aber das, was ich dachte, wie Gott wäre, war nicht der, der sich mir zeigte. Die Liebe selbst zeigte sich, und es war die Liebe Gottes, die mich zerbrach. Er kam durch all meine Abwehr hindurch, und ich verliebte mich in den Herrn. Und ich begann, das Wort Gottes zu studieren. Ich begann, die Bibel zu durchsuchen, um herauszufinden, wie ich ihn wirklich auf persönliche, innige Weise kennenlernen konnte. Ich wusste nicht, ob das möglich war. Ich habe mit Sicherheit nicht gedacht, dass ich es verdiene. Ich war einfach verliebt und wollte ihn kennen. Ich bekam einen guten Ratschlag von einem jungen Diener Gottes, der sagte, wenn du etwas glauben willst, solltest du nicht einfach irgendeine glänzende Idee haben und daran glauben, sondern eine klare, eindeutige Bibelstelle finden, die dich zu dem ermächtigt, was du haben willst. Und du kannst auf das Wort Gottes vertrauen, nicht auf irgendeine glänzende Idee. Damit begann also die Suche. Nun, wie viele von euch haben mich schon zuvor gehört? Könnt ihr die Hand heben? Okay, Also die meisten haben mich schon gehört. Ich werde das alles nur kurz wiederholen für die, die mich noch nicht gehört haben oder für die Menschen, die sich später die Videos anhören, die mich noch nicht gehört haben. Aber das ist der Hintergrund, dass ich mich einfach in den Herrn verliebt habe. Jahre später, nachdem ich gelernt hatte, wie man das macht, wovon ich spreche, und ich im Dienst war und Gott anfing, mich in die Welt zu schicken, übersiedelte er mich nach Tulsa, Oklahoma. Ich kann euch sagen, dort gibt es mehr Prediger pro Quadratmeter als irgendwo sonst auf der Welt. Du kannst dich kaum umdrehen, ohne einen Prediger die Arme zu laufen. Wir haben mehr als 1000 registrierte Dienste in unserer Stadt. Dazu gehören die Oral Roberts University, das Rema Bible College von Kenneth Hagin, das College von T.L. Osborne, das Victory Christian Center mit 8000, größere Dimensionen mit 5000, Faith Churches mit 5000, Grace mit ungefähr 5000, mehrere Gemeinden mit 3.000 bis 4.000 Mitgliedern in der ganzen Gegend und es gibt wahrscheinlich noch einmal 1000 Dienste dort, die nicht einmal registriert sind. Die Stadt hat eine der größten Dichten von Christen je Einwohner, insbesondere geisterfüllte Christen. Und eines der größten Probleme, es gehen von dort wahrscheinlich mehr Irrtümer aus als von irgendwo sonst auf der Welt. Gott sandte mich dorthin und ich sagte, Gott, du wirst mich in die ganze Welt schicken, um diese Botschaft zu verkünden. Ich komme aus den Hügeln von Tennessee, aufgewachsen auf einer Farm, die nicht sehr herausgeputzt war. Er schickte mich dorthin. Diese Typen sind altglatt. Ich meine, sie haben einen scharfen Verstand. Sie sehen gut aus, klingen gut. Sie haben die ganze Welt, sie haben alles hinter sich. Und ich sagte, Gott, warum nimmst du mich? Ich sagte, du hast hier 1000 Möglichkeiten, die viel schlauer sind als ich. Und du weißt schon, viel geschliffener. Die Menschen haben ihnen zugehört, sie haben eine Organisation dort, sie haben Fernsehsender auf der ganzen Welt. Ich hatte gerade noch genug Benzin, um hierher zu kommen und wir hatten gerade genug. Wir zogen um und wir hatten genug, um eine kleine alte Wohnung zu bekommen, zahlten die Miete für einen Monat und hatten noch Geld für ungefähr 2 Wochen. Vollzeit im Dienst und Gott sagte, du wirst nicht in einem weltlichen Job arbeiten gehen. Das tat er nicht, er versetzte mich in den Staat Oklahoma. Ich war nie in diesem Staat gewesen, kannte niemanden. Der Einzige, den ich im ganzen Staat Oklahoma kannte, war der Herr. Nicht nur, dass er mich aus meiner Heimatstadt wegbrachte, wo meine Familie seit 300 Jahren lebte, und die Familie meiner Frau. Er sagte, du ziehst nicht nur dorthin, du wirst auch nie mehr hierher zurückkehren, nie mehr hier leben. Was sagst du zu diesem kleinen Schritt? Und ich denke, Gott, warum hast du mir das gegeben? Ich komme auf dieses Motiv zurück. Gott sagte, ich schaute auf dein Herz. Du wolltest nicht, du hast mich nicht um einen Dienst gebeten, du wolltest keinen Dienst, das wusste ich. Du hast mich nicht gebeten, dich zu segnen, du hast mich um gar nichts gebeten. Alles, was ich in deinem Herzen sah, war, dass du in mich verliebt warst. Du wolltest nur mich. Und er sagte, das ist genau das, was ich wollte. Und das ist, was ich dir gegeben habe. Also, ihr seht, ich bin sozusagen hineingestolpert. Ihr müsst verstehen, dass ich über viele der ersten Offenbarungen, die ich bekam, einfach gestolpert bin, aus einem einfachen Grund. Meinem Motiv, Gott zu suchen. Es war nur aus Liebe. Nun, Gott hat mich in den vollzeitlichen Dienst berufen und ich bin froh darüber. Ich würde das gegen keinen Job der Welt eintauschen. Aber als ich durch diesen Zerbruch ging, der Grund, warum ich so viele Jahre lang weggelaufen bin, war, dass ich Angst hatte, dass Gott mich in den vollzeitlichen Dienst rufen würde. Und ich fasste einen Entschluss. Ich weiß nicht, was ich sein werde, wenn ich erwachsen bin. Aber das Einzige, was ich garantiert nicht sein werde, ist ein Prediger. Wenn ihr zu meinen Lehrern in der Oberstufe gegangen wärt, als ich noch in der Oberstufe war und sie gebeten hätte, eine Liste von 100 möglichen Berufen zu machen, was J.C. Hedgecock machen würde, wenn er erwachsen ist, dann versichere ich euch, es wäre ihm nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen, Prediger auf die Liste zu schreiben. So hartnäckig war ich dagegen und so rebellisch zu jener Zeit. Ich sag euch, Gott kann dich verändern. Alte Dinge vergehen, alle Dinge werden neu. Es sind viele Bereiche, in denen Gott mich verändert hat und Menschen, die mich nicht kennen, denken, weil ich etwas mache, das so einfach für mich ist. So bist du eben, du bist einfach so. Sie wissen nicht, wie ich war. Wisst ihr, dass es wieder Christus in mir ist, nicht wieder Adam in mir ist? Aber ihr wollt den Adam in mir nicht kennen, okay? Ich habe viel Geduld, aber du hast viel, viel Geduld, viel Liebe für Menschen. Aber mein Adam hatte überhaupt keine Geduld. Versteht ihr? In Christus kann ich die andere Wange hinhalten. In Adam hätte ich dir die Wange poliert, wenn du dich mit mir angelegt hättest. Ich sag nur, dass es da einen Unterschied in der Haltung gibt. Deshalb kannst du nicht mit dieser alten Natur herumspielen. Ich muss ihn sterben lassen. Ich kann nicht zulassen, dass er jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, im Haus ein- und ausläuft. Wenn du Dinge durcheinander bringst, hat er in 5 Minuten mehr durcheinander gebracht, als sie in 5 Jahren wieder in Ordnung bringen kann. Deshalb sagte der Herr, er stirbt. Du lebst für mich, ich habe dir eine neue Natur gegeben, du musst nicht versuchen, diese alte Natur umzuformen. Ich werde dir eine neue geben. Ich werde ein neues Herz in dich legen. Seht, ich brauche dein neues Herz. Das alte war hart geworden. Das alte war sehr verletzt worden. Das alte hatte viel Schmerz durchgemacht und viel Wut und Enttäuschung in sich. Mein neues Herz nicht? Es ist erstaunlich. Ich kann daran denken und wenn ich dir im Detail manche Dinge erzähle, die ich in meinem Leben durchgemacht habe, manchmal erzähle ich davon und die Menschen fangen an zu weinen, wenn sie an das denken, was ich durchgemacht habe, haben Mitleid mit mir. Ich denke an das zurück und finde es lustig. Es war nicht sehr lustig, als ich es durchgemacht habe. Aber wenn ich zurückblicke, es ist etwas Gutes. Ich blicke zurück auf all die traumatischen Ereignisse in meinem Leben und es tut nicht weh. Es gibt kein plötzliches Ah oder Schwere oder ein Weinen oder so etwas. Ich schaue einfach zurück und lächle. Gott hat mich durch diese Situation geführt. Er veränderte mich. Einfach nur Liebe. Das ist alles, was ich will. Nur einfache Liebe. Nur ein einfaches Motiv der Liebe. Ich sage das nun im Voraus. Denn wenn der Herr will, und ich glaube, dass er das tut, und er weiterhin zu meinem Herzen spricht, dann werdet ihr mit einer Menge Informationen aufgeladen werden, bevor ihr diesen Ort verlasst, wenn ihr 3 Tage lang hier bleibt. Aber es wird keinen Wert für dich haben, wenn du hier hinausgehst und all die Offenbarungen und Informationen, die du in den nächsten 3 Tagen bekommen wirst, mitschleppst, wenn du ein falsches Motiv hast. Dann hast du hier nur deine Zeit, deine Energie und dein Geld umsonst ausgegeben. Ich sage euch das im Voraus. Nichts, was ich auf dieser Konferenz sagen werde, wird wichtiger sein als die Tatsache, dass es nur ein einziges Motiv gibt, das Gott akzeptiert, um die Art von Beziehung zu haben, von der ich spreche. Wenn du wirklich Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott haben willst, wenn du wirklich willst, dass Gott klar mit dir kommuniziert und spricht, die Stimme des Herrn hören. Wir sprechen also über das Thema, die Stimme des Herrn zu hören. Du solltest das Motiv richtig hinbekommen. Denn glaub mir, es kann eine Vielzahl von Motiven geben, um die Stimme Gottes zu hören und Gemeinschaft mit Gott haben zu wollen, die sich legitim anhören. Der Teufel kann sich ein beliebiges aussuchen. Das wäre ein Weg, der richtig erscheint. Ich könnte hier vorne sitzen und den Rest der Konferenz damit verbringen, euch von den Früchten und Vorteilen zu erzählen, die davon kommen, in der Lage zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein und Gott klar zu hören von den Veränderungen, die es in deinem Leben bewirken wird, nicht nur in deinem Dienst, sondern auch in deinem Zuhause, in deinem Beruf. Wenn du den Wert erkennst, würdest du alles verkaufen, was du hast, um es zu kaufen, wenn man es kaufen könnte. Ich sage dir, Millionäre würden in Sekundenschnelle 1 Million Dollar ausgeben, wenn sie den Vorteil erkennen würden, den es ihnen bringt. Wenn man es ihnen einfach geben könnte und es dann funktionieren würde. Aber man kann es nicht kaufen, Leute. Man kann es nicht für 1 Milliarde oder 1 Billion Dollar kaufen. Es steht nicht zu Verkauf. Es ist ein Geschenk. Es gibt Bedingungen, die zu erfüllen sind, um das Geschenk zu erhalten. Du musst das richtige Motiv haben. Also, das heißt nicht, dass du Gott nicht liebst. Aber du kannst nicht zulassen, dass dieses Motiv an 2. oder 3. Stelle deiner Liste steht. Es muss der 1. Punkt sein. Er muss deine 1. Liebe sein. Als ich mit dem Herrn anfing, wollte ich ihn hören, aber ich konnte ihn nicht hören. Ich war nicht empfindsam genug, um Gott direkt zu mir sprechen zu hören. Also stürzte ich mich auf das Wort Gottes und begann das Wort Gottes zu lesen und sagte, wirst du hier zu mir sprechen? Ich wusste, dass ich den Geist Gottes in mir hatte und ich las es und glaubte, dass er mir Dinge zeigen und mir lebendig machen würde. Deshalb begann ich das Wort Gottes zu durchsuchen. Ich habe nicht damit herumgespielt. Es war mir ernst. Zu dieser Zeit war ich Direktor einer Sicherheitsfirma. Ein Job, der für mich ein großer Durchbruch war, für den ich Jahre verbracht habe, um mir die Fähigkeiten anzueignen, um einen Job wie diesen zu bekommen. Ich wurde für diese Stelle eingestellt, nachdem ich 3 Monate lang Vorstellungsgespräche in unserer Stadt gehabt hatte, mit über 3000 Bewerbern. Es war also nicht irgendeine Kleinigkeit, der man jeden Tag über den Weg läuft. Solche Jobs gibt es nicht so einfach. Aber als ich zum Herrn kam, bedeutete mir der Job nichts mehr. Er bedeutete mir absolut nichts mehr. Und die Richtung, die ich mit dieser speziellen Art von Arbeit einschlug, war mehr oder weniger etwas, wo ich so weit davon weglaufen konnte, ein Prediger zu sein, wie ich es mir nur vorstellen konnte und es trotzdem noch legal war. Wisst ihr, es war einfach völlig anders, als ein Prediger zu sein. Also mein Vater war ein liebevoller Mensch, der die andere Wange hinhielt. Und ich laufe hier mit einer 357er Magnum, die an meiner Hüfte hängt, herum. Ich hatte eine Schrotflinte im Kofferraum, ein Gewehr mit großem Kaliber. Ich habe jahrelang Karate trainiert. Ich hätte einen Bären damit erledigen können. Niemand legt sie mit mir an. Ihr wisst, was ich meine. Das war die Einstellung, die ich hatte. Und ich bin in einer Branche tätig, wo ich Leuten beibringe, wie man das macht und auf Dinge aufpasst. Das war Teil meines Jobs. Aber als ich zum Herrn kam und mich in ihn verliebte, sahen sie keine große Zukunft darin. Also wollte ich hier nur herauskommen, bevor etwas schief geht. Und so habe ich diesen Job sehr schnell aufgegeben. Und Gott fing an, mich da herauszuholen. Ich wollte das Wort Gottes lesen. Dieser Job nahm so viel von meiner Zeit in Anspruch, dass ich keine Zeit hatte. Die meisten von euch haben das gehört. Ich werde rasch ein paar Bibelstellen durchgehen, für die, die es noch nicht gehört haben, weil sie ein Teil, wichtiger Teil der Fundamente sind. Als ich Gott suchte, weil ich ihn liebte, war natürlich alles, was in der Bibel mit Liebe zu tun hatte, wichtig für mich. Also lese ich die Bibel und studiere alles, was irgendetwas mit Liebe zu tun hat. Und der Fähigkeit, Gott Liebe zu zeigen. Denn schon sehr früh, als ich mit Gott sprach und versuchte, ihm durch Lobpreis und Anbetung zu zeigen, dass ich ihn liebte, konnte Gott mir klar kommunizieren. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Das ist Johannes 14, 15. Er sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Aber ich hatte Schwierigkeiten, ihn klar zu hören, also fing ich an, ihn zunächst im geschriebenen Wort zu hören. Ich fand Dinge in der Bibel, von denen ich wusste, dass Gott sie mir aufgetragen hatte, und ich war fest entschlossen, sie zu tun, so gut ich nur konnte, um Gott zu zeigen, dass ich ihn liebte. Etwas sehr Wichtiges fand ich in Matthäus 22. Ich war von Gott so gesegnet, dass ich das Gefühl hatte, eine kostbare Perle gefunden zu haben. Ich hatte etwas direkt am Eckstein gefunden, das der Grundstein dafür ist, dass alles andere funktioniert oder dass die Sache einfach ist. Denn als ich mich dieser Sache zu Beginn näherte, schaute ich in die Bibel und es ist ziemlich überwältigend, vor allem, wenn man es vermasselt und das Alte Testament zuerst liest. Es war gerade ziemlich überwältigend, als ich es durchging und all diese Du sollst und du sollst nicht erkannte. Wisst ihr, da kommen all die Du sollst und du sollst nicht. Und das überfordert dich einfach. Und ich habe die King James Bibel und versuche das zu verstehen und zu lesen. Ihr alle wisst, wovon ich spreche. Und ich hatte niemanden, der mir die Antworten geben konnte. Ich habe einfach selbst gelesen. Aber Gott begann zu mir zu sprechen. Und eines Tages stieß ich auf die Bibelstelle Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Ich werde nur einige dieser Bibelstellen zitieren, um euch einen kurzen Überblick darüber zu geben. Denn jeder von euch hier, zu dem ich am Wochenende gepredigt habe, es gibt unterschiedliche Gemeinden hier, ich habe dieses Fundament also schon gepredigt. Aber in dieser speziellen Bibelstelle predigte Jesus und die Pharisäer und das Sadduzäer folgten ihm, weil sie neidisch waren auf das, was er tat. Sie versuchten nur einen Weg zu finden, um ihm ein Bein zu stellen, und alles, was er tat, war, die Menschen zu lieben. Er war Gott im Fleisch offenbart. Die Bibel sagt, unser Vater ist Liebe. Jesus war die offenbarte Liebe. Alles, was er tat, war Liebe. Er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. An diesem speziellen Tag versuchten die Sadduzäer, ihm ein Bein zu stellen, und er machte sie zum Narren. Dann kam ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, und beschloss, ihm ein Bein zu stellen und versuchte ihn, indem er ihm diese Frage stellte. Er sagte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Zu dieser Zeit gab es in der jüdischen Religion tausende Gesetze. Also fragte er, welches ist das höchste? Der Herr sagte nicht, gib mir 3 Wochen Zeit, um darüber zu beten. Oder irgendetwas anderes. Er antwortete sofort, es ist den Herrn, deinen Gott zu lieben, mit all deinem Herzen, deiner Seele und deinem Denken. Und er sagte, das zweite aber ist ihm gleich. Der Pharisäer hatte ihn nicht einmal um ein zweites gebeten. Jesus gab es ihm trotzdem. Er sagte, es ist deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und er sagte, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der Schriftgelehrte ging weiter. Er hatte nichts mehr zu sagen. Als ich das las, erkannte ich, dass es meiner Meinung nach tausende von Gesetzen gibt. Und normalerweise frage ich die Menschen, wie viele von euch haben all diese 1000 Gesetze auswendig gelernt, um sicherzugehen, dass ihr nicht gegen eines davon verstoßt und gegen Gott sündigt. Nur sehr selten erhebt jemals jemand die Hand auf diese Frage. Der Grund dafür ist, dass wir es nicht getan haben, aber Gott sei Dank brauchen wir das auch nicht, weil der Herr all diese tausende Gesetze auf zwei komprimiert hat. Er sagte, wenn ihr nur zwei von ihnen haltet, diese zwei, hängt das ganze Gesetz und die Propheten in diesen beiden. Und diese beiden erfordern, dass wir etwas tun. Das ist genau dasselbe. Es erfordert von uns zu lieben, Gott zu lieben und einander zu lieben. Normalerweise frage ich die Menschen, wie viele von euch lieben Gott? Sie heben die Hand. Liebst du deinen Nächsten? Die meisten von euch heben die Hand. Ich schätze, dann haben wir das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt, oder? Oh nein, nicht ganz. Denn seht ihr, er hat gesagt, wir sollen es auf eine bestimmte Art und Weise tun. Das ist der Punkt, an dem es hakt. Liebt ihn, ein Wort mit drei Buchstaben bereitet uns ein Problem. Alle. A-L-L-A. Mit Doppel-L, das sind 100%. Nicht 89, 99, 100%. Mit all deinem Herzen, deiner Seele und deinem Denken. Ich denke, Lukas sagt sogar mit deiner Kraft, deinen Nächsten wie dich selbst. Da fangen die Probleme an. Ich will tun, was Gott mir aufgetragen hat. Ich habe es geübt, um mein Bestes zu geben und habe es nicht einmal annähernd geschafft. Nicht einmal annähernd geschafft. Das heißt nicht, dass ich es nicht gewollt hätte, heißt nicht, dass ich es nicht tun wollte. Das heißt nicht, dass ich es nicht alles gegeben habe, was ich hatte, aber ich konnte es einfach nicht tun. Ich habe es auch mehr als einmal versucht. Ich konnte es einfach nicht tun. Zum Glück habe ich schon früh erkannt, dass ich mich nicht herausreden sollte. Ich habe schon früher darüber gesprochen, aufzuhören, allen anderen die Schuld zu geben und die Verantwortung zu übernehmen. Ich erkannte, dass dies kein Vorschlag von Gott war, sondern ein Gebot. Und ich habe genug verstanden, um zu wissen, dass es Sünde ist, Gott nicht zu gehorchen. Die Definition von Sünde ist, das Ziel zu verfehlen. Gott sprach einen Maßstab, ein Ziel, das wir erreichen sollten. Ich habe es verfehlt. Jetzt ist es leicht, jemanden zu finden, der es noch mehr verfehlt hat als du, damit du dich besser fühlst. Von meinem Hintergrund her bin ich ein Waffenexperte und habe gejagt und Waffen besessen. Ich habe gejagt und Waffen besessen, seit ich 6 Jahre alt war. Als ich 12 Jahre alt war, war ich der beste Schütze in unserem Teil des Landes und jeder in der Gegend war ein Schütze. Ich verstehe also etwas von Waffen. Ich verwende dies als Beispiel. Was wäre, wenn wir zu zweit auf Kaninchenjagd gehen würden? Wir hätten beide ein Gewehr und jeder nur eine Kugel. Wir haben eine harte Zeit hinter uns, in der wir durch das Land zogen. Wir sind beide sehr hungrig, wir sind sogar kurz vor dem Verhungern. Und plötzlich rennt ein Kaninchen vor uns über das Feld. Du löst das Gewehr und schießt. Du siehst den Staub auffliegen, du hast es um 4,5 Meter verfehlt. Du bist nicht einmal in die Nähe gekommen. Aber ich spanne die Flinte und ziele. Ich schieße und der Staub fliegt und geht direkt durch sein Stubbelschwänzchen. Und du siehst den Staub direkt dahinter. Ich habe es nur um 0,5 Zentimeter verfehlt. Vielleicht drehe ich mich um, lach dich aus. Ich kann nicht glauben, dass du es um 4,5 Meter verfehlt hast. Du warst nicht mal nah dran. Aber das Entscheidende ist, dass wir beide weiterhin fasten werden, weil keiner von uns getroffen hat. Wir beide haben das Ziel verfehlt. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob die Kugel durch sein Stummelschwänzchen ging oder nicht, oder 6 Meter daneben war. Du hast das Ziel verfehlt und wirst immer noch hungrig sein. Das ist es, wovon ich spreche. Sünde ist, das Ziel zu verfehlen. Es macht keinen Unterschied, ob du 90 schaffst und ich nur 50. Du hast es trotzdem verfehlt. Gott sagte, alles, das ist das Ziel. Und dem sollen wir nachjagen. Auf das Ziel der hohen Berufung in Christus Jesus. Es ist eine hohe Berufung in Christus. Ihr seht also, Christus hat das Ziel getroffen. Und das ist der Schlüssel. In Christus kannst du das Ziel treffen. Außerhalb von Christus wirst du es niemals treffen. In Christus hat er es schon getroffen. Deshalb können wir es treffen. Ein Teil des Schlüssels, worüber wir hier sprechen, in die Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott zu kommen, besteht also darin, in Christus zu kommen. Und darauf werden wir vielleicht später noch eingehen. Aber ein Teil des Schlüssels besteht darin, tatsächlich in Christus zu kommen und nicht nur Christus in mir zu haben. Amen. Nun, hier stehe ich und soll in einem bestimmten Ausmaß lieben, zu dem ich nicht in der Lage war. Nun, ich habe vor langer Zeit gelernt, dass man nicht jedes Mal unter Verdammnis geraten sollte, wenn man etwas nicht tun kann. In Christus Jesus gibt es keine Verdammnis für die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ich lerne also gerade, wie ich im Geist wandle. Ich werde unter keine Verdammnis geraten, Mir ist klar, dass ich nicht angekommen bin und auch sonst niemand. Ich will nur sicher gehen, dass ich am richtigen Weg bin. Das ist der Schlüssel. Und um sicher zu gehen, dass du auf dem richtigen Weg bist und auf das Ziel zujagst? Nun, das habe ich gesehen. Ich werde keine Ausreden vorbringen. Das war ein Maßstab, den Gott gesetzt hatte. Ich werde nicht versuchen zu lügen und den Maßstab zu senken, nur weil ich ihn nicht erreichen kann. Ich werde mein Ziel erhöhen müssen, um auf den Maßstab zu kommen, den Gott gesagt hat. Wenn ich eine Ausrede hätte, es nicht zu tun, nur weil ich mich tapfer bemüht habe, bedeutet eine Ausrede, dass du davon befreit bist, das zu tun, was verlangt wurde. Gott wird sein Wort nicht ändern. Er macht keine Ausnahme. Er kennt kein Ansehen der Person. Er verlangt es von dir. Er verlangt es von mir. Ich bekomme keinen Freifahrtschein, weil ich ein Prediger bin. Und du bekommst keinen Freifahrtschein, weil du kein Prediger bist. Wir alle sind Kinder Gottes und es gilt für uns alle gleich. Wenn es nun keine Entschuldigung gibt, und es gibt sie nicht, kann es nur Gründe geben. Und wenn Gott mir geboten hätte, etwas zu tun, was nicht getan werden kann, und im Wissen, dass es Sünde ist, nicht zu tun, was er gesagt hat, dann hätte er mich zur Sünde veranlasst. Auf keinen Fall würde Gott das tun. Er wäre nicht Gott, wenn er das tun würde. Die Tatsache, dass er den Befehl gegeben hat, ist also die Tatsache, dass getan werden kann. Wenn ich meinen Glauben darauf setze, komme ich weiter, wenn ich anfange, mit dem übereinzustimmen, was das Wort Gottes sagt. Egal, ob ich es verstehe oder erkenne, wie es funktioniert, stimme einfach dem Wort Gottes zu. Verschwende deine Zeit nicht damit, ein Thomas zu sein. Es kostet zu viel. Es ist zu kostspielig, in diesen Tagen und Stunden ein Thomas zu sein. Es ist besser, als ein Heide zu sein, aber es ist noch lange nicht das Beste. Seht, Thomase müssen sich alles erklären und zeigen lassen, damit sie es mit ihrem natürlichen Verstand und Sinn sehen können, bevor sie glauben. Und unser Gott liebt uns genug, wenn er das tun muss, wird er es tun, um dich zum Glauben zu bringen. Aber das kostet Zeit. Und während du all die Zeit verschwendest, dass er etwas aufbauen muss, um dir etwas zu zeigen, hat Satan dir all die Dinge gestohlen, die du in der Zwischenzeit hättest tun können. Aber du hast keine Zeit, um sie zu tun. Du hast alles verbraucht, weil er dir etwas beweisen musste, anstatt dass du ihm einfach durch Glauben vertraust. Und er ist vertrauenswürdig und tut, was er gesagt hat. Amen. Erinnert euch, als Jesus starb im Grab war und auferstand und die beiden Marias dort unten waren und es sahen, kamen sie zurück und erzählten den Jüngern, dass er auferstanden war. Petrus und Johannes stürmten sofort zu Fuß hinunter, um es zu sehen. Sie gingen hin. Als sie es sahen, zurückkamen und mit ihnen übereinstimmten, dass der Herr auferstanden war, glaubten die anderen, außer Thomas, der nicht dabei war. Später kam er hinzu. Hier waren all die Frauen und all die anderen Jünger, die bezeugten, dass der Herr auferstanden war. Er sagte, ich werde es nicht glauben, bevor ich nicht meinen Finger in dieses Mal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nicht glauben. Das ist stur, nicht wahr? Aber der Herr liebt ihn trotzdem. Eines Tages waren alle Türen verschlossen und der Herr kam direkt durch die Wand. Thomas, Thomas, hier, steck deinen Finger in meine Hand. Leg deine Hand in meine Seite. Wisst ihr, dass Thomas das nie getan hat, wovon er gesagt hat, dass er es tun muss? Er glaubte einfach. Nun, wer würde das nicht? Er kommt durch die Wand auf dich zu. Welcher Glaube war da nötig? Aber was hat er zu Thomas gesagt? Hier, Thomas, glaube, zweifle nicht, glaub. Thomas, selig. Es sind gesegnet, die zu sein, die beneidet werden. Selig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Wenn ihr wissen wollt, worum es mir geht, nachdem ich mehr als 20 Jahre lang Menschen auf der ganzen Welt lehre, ausbilde, wie man das macht, wenn ihr wissen wollt, worauf mein Hauptaugenmerk jetzt liegt, dann ist es immer weniger Beweise für das zu verlangen, was Gott mir sagt. Ich will nicht, dass er mir irgendetwas erklären muss. Sag nur das Wort, das ist alles, was ich brauche. Ich sage nicht, dass ich vollkommen bin. Ich sage nur, dass ich erkenne, dass das der Schlüssel ist. Denn je weniger Gott mir erklären muss, damit ich gehorche, umso gesegneter werde ich sein. Wenn du es schon tust, solltest du auch das Beste daraus machen. Wenn du 40 Stunden in der Woche arbeitest und entweder 1 Pfund verdienen oder 40 Stunden in der Woche arbeiten und 1 Million Pfund verdienen kannst, welche Arbeit wirst du tun? Wenn du 40 Stunden hineinsteckst, kannst du genauso gut die Million verdienen. Aber ich will sowieso tun, was Gott sagt. Warum sollte ich also so lange zögern, bis ich von 1 Million auf 1 Pfund heruntergehandelt habe, bevor ich endlich tue, was er sagt? Ich habe den Teufel all die anderen 999.999 stehlen lassen. Der Teufel hat es gestohlen. Ich gebe es einfach her. Wenn man etwas will, das kommen wird und ich es nie bekommen habe, ich musste erst daran denken, um es herzugeben. Es war schon da, als er das Wort sprach. Und ich zögerte und ließ zu, dass er es immer weiter stahl, bis es kaum noch etwas wert war, als ich so weit war und schließlich glaubte und meine 2 Pence oder so bekam. Versteht ihr, was ich sage? Ich kam auf fast nichts herunter. Es ist also sehr wichtig, dass wir ein richtiges Motiv haben, nämlich die Liebe. Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir die richtige Haltung zu Gott und seinem Wort haben. Er ist Gott. In der Bibel steht, wenn du zu Gott kommen willst, musst du erstens glauben, dass er Gott ist und zweitens, dass er denen ein Belohner ist, die ihn eifrig suchen. Ich suche ihn nicht wegen der Belohnung, aber ich weiß, dass es eine Belohnung gibt. Amen. Jedes Werk, das du tust, wird einen Wert haben, wenn es in Liebe getan wird. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Im letzten Teil von Kapitel 12, Vers 31 hat Paulus über die Gaben des Heiligen Geistes gepredigt. Am Ende sagt er ihnen, dass sie nach der größeren Gabe streben sollen. Aber er sagte, lasst mich euch noch einen besseren Weg zeigen. Und in den ersten 3 Versen von Kapitel 13 sagt er, ich möchte, dass ihr über etwas nachdenkt. Stellt euch vor, ihr könntet mit Menschen und Engelszungen reden oder ihr habt die Gabe der Prophetie, sodass ihr alle Geheimnisse versteht und alle Erkenntnis habt. Oder nehmt an, ihr hättet den Glauben, Berge zu versetzen. Oder ihr verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen und ihr würdet sogar euren Leib geben, dass er verbrannt würde. Er sagte, wenn es keine Liebe wäre, wenn es nicht aus Liebe getan würde, gäbe es 2 Ergebnisse. Es würde euch nichts nützen und ihr wärt nichts. Das ist eine sehr tiefgründige Aussage, denn wenn du in dieser Welt nur ein paar dieser Dinge tun könntest, wärst du über Nacht auf der ganzen Welt berühmt. Du wärst eine reiche Person, das ist deine Realität. Aber er sprach über das Reich Gottes und in den Augen Gottes ist es egal, wie großartig das Werk ist oder wie gesalbt du bist und was du tun kannst. Wenn das Motiv nicht stimmt, ist es nicht Liebe. Es nützt dir nichts, es wird verbrennen. Und wir werden nichts sein in den Augen Gottes. Im Wort steht, dass alles, was wir tun, durchs Feuer geprüft werden wird. Seht, jeder von uns wird vor Gott stehen und Rechenschaft dafür ablegen, was er getan hat. Und das sollte eine aufregende, freudige Zeit sein, dass wir zur Ehre des Herrn bringen, was wir im Gehorsam gegenüber ihm getan haben, weil wir ihn lieben. Er sagte, ich werde es durch Feuer prüfen. Wenn es den Test besteht, wirst du einen Lohn empfangen. Das müsst ihr verstehen. Wenn du irgendetwas tust, was Gott gesagt hat, dann gibt es dafür einen Lohn. Du wirst einen Lohn erhalten. Aber wenn deine Arbeit verbrennt, wirst du den Verlust der Belohnung, die du hättest haben sollen, erleiden. Du hast sie verloren. Satan hat sie dir gestohlen. Oder du hast sie weggegeben oder weggeworfen. Eins von beiden. Aber er sagte, doch verstehe, deine Seele wird gerettet werden. So wie durchs Feuer hindurch. Sie wird gerettet sein. Wir reden hier nicht über die Errettung. Er sagte, ich spreche über den Lohn, der im Himmel aufbewahrt ist, wo Diebe nicht hingelangen können. Der Rost wird ihn nicht verderben. Die Inflation wird ihn nicht auffressen. Es ist für uns da. Wo ist dein Herz heute? Im Wort steht, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Halte dich nicht damit auf, Dinge auf Erden anzuhäufen, sondern konzentriere dich darauf, sie dort zu sammeln, wo der Dieb sie nicht stehlen und die Inflation sie nicht auffressen kann. Dort ist es, wo du die nächsten Billionen Jahre verbringen wirst. Halte dich nicht damit auf, wo du die nächsten 30, 40 oder 10 Jahre oder wie viel Zeit auch immer du noch hast, verbringst. Das ist nicht einmal ein Schnappschuss im Vergleich zu dem, was du in der Ewigkeit tun wirst. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Dinge, die hier sind, kümmern sollen, aber es hat kaum eine Bedeutung im Vergleich damit, sich vorzubereiten auf das, wohin wir gehen. Du musst die Dinge im Blick behalten und dich selbst prüfen und sehen, wo dein Herz ist und was in deinem Leben Priorität hat. Wo steckst du die meiste Zeit, Energie, Gedanken und Kraft hinein, darauf einen Schatz hier auf Erden zu sammeln oder im Himmel? Aber wenn du denkst, dass du ihn im Himmel sammelst, ist es doch irgendwie wichtig, sicherzugehen, dass er auch dort landet, oder? Wäre das nicht etwas, wenn du 20 Jahre lang gearbeitet hättest und an jedem Zahltag einen bestimmten Prozentsatz davon abhebst und jemandem gibst, damit er es für dich auf ein Sparkonto bei der Bank einzahlt, weil du das für deinen Ruhestand brauchst, und du hast das 40 Jahre lang gemacht, und am Ende der 40 Jahre hast du dir ausgerechnet, dass du so viel Geld hast, dass du damit in den Ruhestand gehen kannst und ein nettes kleines Haus auf dem Land haben wirst und einfach das Leben genießt. Du gehst also zur Bank, um es abzuheben, um dieses kleine Häuschen am Meer zu kaufen oder was auch immer, und stellst fest, dass kein einziger Cent auf der Bank ist. Der Typ hat in all den 40 Jahren nie etwas von dem eingezahlt, was du ihm gegeben hast. Du hast jemandem vertraut und derjenige hat es nie zur Bank gebracht. Wäre das nicht ein totaler Reinfall? Das wird dich überfordern, oder? Was wäre, wenn du denkst, dass du etwas in die Bank des Himmels einzahlst, das die Qualität deines Lebens für eine Milliarde, Billion oder Billiarde Jahre beeinflusst? Und du kommst hin und findest heraus, dass nicht ein Cent da ist. Nichts. Alles, was du getan und gearbeitet hast, hat sich in Rauch aufgelöst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke nicht, dass es sehr klug ist, bis zum Ende zu warten, um es herauszufinden, oder? Ich werde dieses Konto, während ich unterwegs bin, prüfen, um sicherzugehen, dass es auch wirklich da ist und bleibt. Du verstehst schon, ich habe die Einzahlung getätigt. 1. Korinther 13 ist ein wichtiger Schlüssel. Egal wie großartig dein Werk ist oder wie klein, wenn die Motivation dafür nicht aus Liebe ist, wird es verbrennen. Es wird absolut nichts wert sein. Und was die Treue als Verwalter dessen angeht, was Gott uns gegeben hat, so sind wir in den Augen Gottes nichts, weil wir nicht treu waren. Wir werden kein Recht so, du guter und treuer Knecht, hören. Doch genau das will ich hören. Deshalb dachte ich, dass es wichtig ist, das herauszufinden. Wir sehen also an diesen beiden Stellen, dass bei Matthäus die Erfüllung des ganzen Gesetzes und der Propheten auf zwei Gebote hinausläuft. Gott lieben, den Nächsten lieben nach einem bestimmten Maßstab. Um ein Werk zu tun, das irgendeinen Wert hat, musst du in der Lage sein zu lieben. Mir ist klar, dass es einen Grund geben muss, wenn wir das nicht können. Irgendeinen Grund. Keine Ausreden, nur Gründe. Ob 1, 2, 340 oder was auch immer, es wird eine bestimmte Anzahl an Gründen geben, warum wir es nicht tun können. Das ist der Segen, den ich herausgefunden habe. Bei mir gab es hauptsächlich einen Grund. Bei anderen Menschen können es andere Gründe sein, je nachdem, ob sie überhaupt ein Herz für Gott haben oder nicht. Aber ich war verliebt in den Herrn, ich habe das alles abgedeckt. Ich wollte tun, was Gott sagte. Und ich war bereit, mich anzustrengen und sogar zu leiden. Ich war bereit, mich so sehr wie möglich anzustrengen, mit Eifer, von ganzem Herzen, mit allem, was in mir war. Aber ich kam nicht weiter. Als ich Gott suchte, um den Grund dafür herauszufinden, erkannte ich, dass die Liebe zu dem Ausmaß, das er mir auftrug, eine größere Kapazität an Liebe oder ein größeres Volumen erforderte, als ich hatte. Ich hatte Liebe, aber nicht genug, um das abzudecken. Siehst du, Gott, ich liebe meine Frau mehr als irgendjemand auf dem Angesicht der Erde. Aber Gott sagte, ich will, dass du deine Frau so liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Okay, ups, das ist ein etwas höherer Maßstab, als ich angesetzt hatte. Und um ehrlich zu Gott zu sein, sagte ich, Gott, ich weiß nicht, wie ich meine Frau so lieben soll. Er sagte, das ist kein Problem, ich weiß es. Er musste anfangen, es mir zu zeigen, aber das erforderte viel mehr Liebe, als ich aufbringen konnte. Aber er sagte mir auch, die Brüder und Schwestern zu lieben. Ich verwende dieses Bild. Selbst die, die den Dienst des Schleifpapiers übernehmen, wisst ihr, die dich aufreiben. In den meisten Diensten gibt es gewöhnlich ein oder zwei von ihnen, die dafür da sind, die rauen Ecken der anderen abzuschleifen. Für sie brauchte ich viel mehr Liebe als für meine Frau. Aber er sagte, dass ich auch meinen Nächsten lieben soll, den Bock, der verloren ist und stur. Viel mehr Liebe als für die Brüder und Schwestern. Aber dann sagte Gott, ich will, dass du auch deinen Feind liebst. Das ist ein großer Sprung in der Kapazität zu lieben, selbst wenn man vom Nächsten ausgeht. Ihr seht also, dass es verschiedene Stufen der Liebe gibt. Nun, es fängt bei uns an. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Art Liebe, von der wir hier sprechen, ist die Agape-Liebe, Gottes Art von Liebe. Und das kommt alles vom Vater. Nun, solange wir diese Liebe nicht durch Jesus in unserem Leben aufgenommen haben, haben wir diese Liebe nicht in uns. Aber sobald wir diese freie Gabe der Errettung, diesen Ausdruck der Liebe von Gott erhalten haben, haben wir eine Kapazität der Liebe in uns. Und die direkte Reaktion, nachdem Gott uns vergeben hatte, war, dass wir in seine Familie hineingeboren wurden. Er strahlte seinen Geist seiner Liebe auf uns und sein Geist kam in uns, seine Liebe kam. Und sofort wollen wir zurücklieben. Die Antwort darauf ist, dass wir lieben wollen. Also gab er uns ein Maß an dieser Liebe. Es ist also wichtig, dass wir lernen, wie man etwas damit macht. Ich erkannte, dass mein Problem war, dass ich nicht das Maß an Liebe hatte, das ich brauchte. Ich hatte einen Mangel an Liebe. Ich kam nicht an den normalen biblischen Standard für Liebe heran. Ich will nicht zu viel Zeit dafür verwenden, aber als schnelle Checkliste für dich selbst. Manchmal willst du wissen, ob du kraftlos bist und ob du einen Mangel an dieser Liebe hast oder nicht. Dann geh einfach 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8 durch. Mach eine Checkliste. Denn wenn du eine normale, gesunde Versorgung mit Liebe hast, solltest du in der Lage sein, so zu funktionieren, wie hier steht, was Liebe tun kann. Okay? Wenn nicht, dann brauchst du eine Auffrischung. Die brauchst du, du sollst es auf dieses Maß bringen. Also gut, bring es auf das Maß, das Gott vorgibt. Nun, wenn du einen Mangel hast, gibt es nur zwei Quellen auf der Welt. Und das ist unser Vater, der die Quelle von allem ist, und deine Brüder und Schwestern, uns, die wir die Fähigkeit haben, zu dieser Quelle zu kommen, in denen er durch seinen Geist wohnt und die es sowohl aufbewahren als auch weitergeben können. Aber wenn die meisten deiner Brüder und Schwestern den gleichen Mangel haben wie du, wirst du von ihnen keinen ausreichenden Zufluss bekommen, um es aufzufüllen. Der Schlüssel ist, dass wir zur Quelle kommen müssen. Das ist es, das ist die Essenz dieser ganzen Lehre und Botschaft. Wir werden in der Lage sein müssen, zur Quelle zu kommen. Du wirst in der Lage sein müssen, deine Infusion einzuhängen, dann bekommst du ein beständiges Tröpfeln. Ich will einen beständigen Fluss, wisst ihr? Ich will das. Ich will nicht nur einen Snack ab und zu. Ich will, dass ein beständiger Fluss kommt, bis ich mich mit der Liebe Gottes gesättigt fühle und völlig zufrieden und erfüllt bin und übersprudle und einen Überschuss habe, den ich verteilen kann und die anderen Menschen liebe, von denen Gott mir gesagt hat, dass ich sie lieben soll. Und die Dinge im Leben anderer Menschen tue, die er mir aufträgt. Seht, wenn ich einfach nur Gemeinschaft mit Gott habe, zu Hause herumliege und mich entspanne und Gott genieße, übt das überhaupt keinen Druck aus. Und es ist leicht, Gott zu lieben, wisst ihr? Ich habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Aber wenn er anfängt, mir zu sagen, dass ich jemanden lieben soll, sollte ich mehr Kapazität haben. Es muss mehr werden. Das erfordert nun, dass wir zu ihm kommen. Es ist nicht schwer, Bibelstellen oder die Ermächtigung im Wort Gottes zu finden. Ich rede über ein Buch mit dem Titel Meine Schafe hören meine Stimme, das ich geschrieben habe. Wie viele von euch heute haben dieses Buch? Okay. In diesem Buch sind mehr als 120 klare Bibelstellen, die schriftgemäß beweisen, wie man diese Gemeinschaft mit Gott hat, wie man in seine Gegenwart kommt, die Kommunikation mit Gott bekommt und mit ihm wandelt. Es ist einfach geschrieben, sodass ein Tag alter Christ in der Lage sein sollte, es zu lesen und zu verstehen. Wenn du das Buch nicht hast, stelle sicher, dass du alles besorgst. Ich stehe nicht hier oben und versuche Bücher zu verkaufen, aber wir haben einen Bücherstand. Wenn du das Geld hast, um uns dabei zu helfen, drucken wir damit Bücher, die wir an andere Brüder und Schwestern weitergeben und wir verschenken tausende Bücher in Ländern der dritten Welt. Wir weisen niemanden ab. Wenn du das Geld nicht hast, schenke ich dir das Buch. Kein Problem. Oder gib so viel du kannst, aber es ist wichtig, dass du es bekommst, weil ich nicht alle 120 Bibelstellen oder Beweise durchgehen werde. Aber es ist wichtig, denn ihr versteht, dass ich euch ein oder zwei Bibelstellen gegeben habe. Das ist alles, was du wirklich brauchst, wenn du es glauben kannst. Einmal kam mein Bruder auf mich zu und ich rede von der Gemeinschaft, der Verbundenheit mit Gott und er sah sich das Buch an und sagte, das hier hat an die 100 Seiten. Ich will das nicht alles lesen. Er sagte, sag mir einfach, was ich tun soll. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu lesen. Weißt du was? Man braucht dieses ganze Drumherum nicht. Sag mir einfach nur, was ich tun muss. Und ich sagte, nun, ich sag dir genau, was ich tun werde. Ich werde dir zwei Verse geben. Ist das zu viel? Sind zwei in Ordnung? Ich gebe dir zwei Verse. Mach sie einfach und kümmere dich nicht um das Buch. Also gut. Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue dem Herrn. Drei Dinge, die du tust, und Gott wird deine Pfade ebnen. Siehst du, worauf will ich hinaus? Gott spricht mit dir, leitet dich. Ganz einfach. Drei kleine Dinge, die du tust. Eines, das er tun wird. Vertraue dem Herrn mit all deinem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne ihn. Er wird deine Pfade ebnen. Da gibt es kein Vielleicht. Das ist genau das, was ich tue. Ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Ich sage einfach, Gott, was willst du, was ich tue? Gott spricht zu mir und er ebnet meine Pfade. Ich sage, nun, versuche es. Wenn es super funktioniert, spar dir 4,50 Euro oder was auch immer es kostet. Wenn du es nicht tun kannst, gibt es keine Ausreden, nur Gründe. Es gibt viele Gründe in diesem kleinen Buch. Es hat mir geholfen, die Gründe herauszufinden, warum du das nicht einfach tun kannst. Amen. Und die meisten von euch tun es wahrscheinlich schon, einige von euch noch nicht. Also denkt daran, wir haben das zur Verfügung, denn ich werde nicht alles vom Buch durchgehen. Aber der Grund für die vielen Bibelstellen ist, dass ich versuche, dir überwältigende Beweise zu geben. Es ist wie vor Gericht, wenn man versucht, genügend Beweise vorzulegen, um jemanden zu überzeugen. Manchmal wird jemand als schuldig oder unschuldig befunden, aber alle anderen sagen trotzdem, ich denke nicht, dass er unschuldig ist. Oder, wenn das nicht wäre, das ist eine Art Indizienbeweis. Es gibt immer noch eine Diskussion, wer unschuldig oder schuldig ist. Was du willst, sind eindeutige, klare Fakten, keine Indizien, sodass es überwältigend ist, dass es keine Frage ist, ob Schuld oder Unschuld. Das ist es, was wir wirklich wollen. Und deshalb spürte ich, dass Gott mir überwältigende 120 klare und einfache Bibelstellen gab, als ich dieses Buch erstellte. Glaubt mir, ich habe es noch viel mehr als das. Es gibt noch mehr Beweise als diese. Ich habe einfach nur 120 klare, einfache genommen, sodass ein ziemlich überwältigender Beweis ist. Und die Idee ist, dass du dann in der Lage bist zu glauben, dass du diese Art von Gemeinschaft mit Gott haben kannst, in dieser Beziehung, von der ich spreche, ohne dass all diese Ja-Aber kommen, all diese Zweifel kommen. Seht, jeder hier hat Glauben. Und es ist kein Problem, euch klare Bibelstellen zu zeigen, die besagen, dass ihr Gott kennen könnt. Aber könnt ihr es glauben, es aus den Seiten herausbekommen? Wie viele andere Bibelstellen kennst du, die großartige Verheißung für dich haben, in denen du nicht wandelst? Und wenn man fragt, würdest du das glauben? Würdest du sagen, ich glaube das. Und doch hast du es nicht. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir sagen, ich glaube. Mit eurem Verstand erkennt ihr an, dass das in der Bibel steht. Aber es in eurem Herzen bis zu dem Punkt zu glauben, dass ihr es ohne jeglichen Zweifel und Unglauben annehmen könnt, ist vielleicht eine ganz andere Geschichte. Also ist es wichtig, eine gute Einstellung zum Wort Gottes zu bekommen. Ich werde euch sagen, was das Wort Gottes sagt, und ich werde euch mein Zeugnis darüber geben, aber ihr müsst es glauben. Ich kann euch nicht zwingen, es zu glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ich werde versuchen, es so einfach zu machen, dass es hoffentlich klar genug und überzeugend genug für dich ist, dass es alle Zweifel ausräumen wird. Aber es ist wichtig, eine richtige Haltung zu diesem Buch zu bekommen. Amen. Wir haben jetzt gerade in Matthäus und in 1. Korinther gesehen, wie wichtig es ist, Gott zu lieben. Und ich spreche immer wieder davon, dass es einfach ist, das zu tun. Schauen wir uns also eine Bibelstelle an, die uns zeigen wird, was nötig ist, um in diesem Ausmaß lieben zu können. Ja, so scheint es, weil wir die Tendenz haben zu denken, dass es wahrscheinlich 500 Dinge sind, die mit mir nicht stimmen und warum ich es nicht kann. Wenden wir uns 1. Johannes 4 zu. Johannes, der Apostel der Liebe, so wurde er genannt, hat mehr darüber, Gott zu lieben und über die Liebesbeziehung zu Gott geschrieben, als wahrscheinlich alle anderen Schreiber des Neuen Testaments zusammen. Und er gab mir einige sehr wichtige Hinweise hier in 1. Johannes 4, 7 bis 8. Er sagte, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, erkennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Drei wichtige Dinge. Erstens, lasst uns einander lieben, und zwar deswegen, weil die Liebe aus Gott ist. Was bedeutet das? Jesus sagte, Vater, die Welt wird glauben, dass du mich gesandt hast, wenn sie die Liebe sieht, die wir füreinander haben. In Epheser 4, 11 bis 16 geht es um die fünf Ämter, die dem Leib Christi, den Heiligen, gegeben wurden zu eurer Vervollkommnung, zur Ausrüstung für das Werk des Dienstes, damit ihr nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werdet, sondern zum Maß der vollen Reife Christi heranwachst. damit ihr dann in geeigneter Weise mit anderen Gläubigen zusammengefügt werdet, wobei jeder das gibt und empfängt, was in ihm wirksam gewirkt worden ist. Nicht deine Meinung, nicht deine schlauen Ideen. Und der ganze Leib wird erbaut und in Liebe aufgerichtet werden. Das größte Bedürfnis auf der ganzen Welt ist die Liebe Gottes. Diese Lehre, diese Sehnsucht, sogar in dem Leben von denen, die denken, in ihren Karrieren mehr Erfolg und Geld zu haben, was auch immer sie denken, dass all das bieten wird. Es wird nichts davon bieten. Sie haben immer noch diese nagende Lehre, die durch nichts erfüllt wird. Und ich garantiere dir, dass nichts sie jemals erfüllen wird, außer die Liebe der Beziehung zu Gott in deinem Leben. Traurigerweise haben sogar viele Christen diesen Mangel, obwohl ihr Vater die Quelle dafür ist. Und das ist es, was mich wirklich wurmt. Daran arbeite ich hier, um es mit Sicherheit auszumerzen. Denn ich glaube, dass das Werk des Teufels ist. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sollen der gleichen Arbeit nachgehen. Ich bin also hier, um die Werke des Teufels zu zerstören, die besagen, dass du die Liebe nicht kennenlernen kannst und von dieser Liebe nicht genug kriegen kannst. Das ist lächerlich. Amen. Ich möchte, dass du anfängst, das als lächerlich zu betrachten. Genug ist genug. Lass uns endlich weitergehen. Amen. Vergiss es, den Finger in das Loch zu stecken. Ich will einfach glauben. Sag mir einfach, was da steht. Lass uns weitermachen. Das ist die Art von Einstellung, von der ich möchte, dass du sie zum Wort Gottes hast. Johannes schrieb hier, jeder, der liebt, 100%, ohne Ausnahme, jeder, der es so tun kann, wie es getan werden soll. Nach Matthäus, nach dem ersten Korintherbrief, nach der Checkliste von 4 bis 8, jeder, der das tun kann. Es gibt nur zwei Gründe dafür. Erstens, sie wurden von Gott geboren. Zweitens, sie kennen ihn. Wie viele der Anwesenden sind von Gott geboren worden? Hebt eure Hand. Ihr habt schon mindestens die Hälfte geschafft. Ihr wisst bereits, dass er Gott ist. Ihr habt den halben Weg geschafft. Ihr braucht nur noch eine Sache, Gott zu kennen. Vielleicht sagst du jetzt, nun, ich kenne Gott. Wenn du wissen willst, wie sehr du Gott kennst, ist Folgendes ein guter Maßstab, um das zu messen, wie sehr kannst du lieben. Denn deine Fähigkeit, mit der Liebe Gottes zu lieben, zeigt dir das Ausmaß, in dem du Gott tatsächlich kennst. Das ist ein exaktes Messgerät. Du kennst sie nicht mehr, als du lieben kannst. Wenn du jemanden findest, der von Herzen lieben kann, der einfach tut, was Gott sagt, ohne dass er etwas erklärt, dann hast du jemanden, der Gott kennt. Je mehr Gott dir zu erklären hat, umso weniger kennst du ihn. So einfach ist das. Aber du kommst nicht darum herum, Gott zu lieben, indem du ihm gehorchst. Wenn es dir also schwerfällt, Gott zu gehorchen, liegt das daran, dass du ihn nicht kennst. Wenn du ihm ein bisschen gehorchst, kennst du ihn ein bisschen, aber nicht so weit, dass du sagen kannst, ich kenne ihn. Okay? Es gibt einen Punkt, an dem diese Schriftstelle über das Wort kennen bzw. erkennen spricht. Es geht darum, jemanden auf eine persönliche, innige Art und Weise zu kennen, die dadurch entsteht, dass man innige Zeit mit einer Person verbringt, mit ihr Erfahrungen macht und sich von Herzen in beide Richtungen mitteilt. Eine Nähe wie zwischen Ehemann und Ehefrau, so wie ich meine Frau dadurch kenne, dass ich viel Zeit mit ihr verbracht habe und wir uns von Herzen und nicht vom Kopf her einander mitteilten und den anderen höher erachten als uns selbst. Deshalb kenne ich sie besser als jeder andere Mensch auf der Welt und sie kennt mich besser als jeder andere Mensch auf der Welt. Amen. Das ist die Art von Kennen, über die wir hier reden. Du wirst Gott nicht auf diese Weise kennenlernen, indem du ein Buch darüber liest. Bitte glaub mir, was ich sage, ich setze die Bibel nicht herab. Aber dieses Buch hier oben mit der Tinte und dem Papier darin, das ist nicht Gott, Leute. Zu viele Menschen auf der Welt fangen an, ein Buch anzubeten, anstatt den Autor des Buches. Es sind einfach nur viele Seiten mit Buchstaben. Sogar in diesem Buch selbst steht, dass der Buchstabe des Gesetzes der Tod ist. Es braucht den Geist, um es auszurüsten und lebendig zu machen. Sonst sind es nur Worte. Menschen stehen auf und sagen Worte, aber sie bewirken nichts. Aber wenn der Geist mit dem Wort einhergeht, bewirkt es etwas. Wenn der Glaube das Wort berührt, bewirkt es etwas. Aber Gott ist ein Geist und die, die zu ihm kommen, er sucht die, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten wollen. Also müssen wir zur wahren Quelle kommen. Du wirst Gott so kennenlernen, wie es das Wort sagt. Und das ist das wahre Problem, auf das ich gestoßen bin, weil ich mich danach sehnte. Also zwei echte Stolpersteine. Denn ich hatte bereits jemanden auf diese Weise gekannt. Das erklärte mir die Definition. Ich hatte diese Beziehung mit meiner Frau. Viele Menschen haben nie den Preis dafür bezahlt, eine solche Beziehung zu entwickeln. Manche von euch haben das vielleicht nie getan. Wir machen viel Eheberatung. Ich habe eine der besten Ehen auf der ganzen Welt und ich habe noch nie mehr jemanden gesehen, der eine bessere Ehe hat als wir. Wie lange bin ich schon verheiratet? Eine lange Zeit und wir sind immer noch wie frisch verheiratet. Wir suchen nicht nach Ausreden, um voneinander getrennt zu sein. Wir suchen nach Ausreden, um miteinander zu sein. Sie ist nicht nur meine Frau, sie ist meine beste Freundin. Und es ist immer noch frisch. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich kann in die Nähe eines jungen Ehepaars kommen und wir können sie in Verlegenheit bringen. Wirklich? Ich meine es ernst. Ich arbeite immer noch an dieser Sache. Ich dachte nicht, dass es möglich ist, meine Frau noch mehr zu lieben, als ich es tat, als wir heirateten. Und wenn ich jetzt zurückblicke, stelle ich fest, dass das erbärmlich ist. Es war nicht einmal nahe dran. Aber als wir geheiratet haben, dachte ich auch, dass ich sie kenne. Das ist auch erbärmlich. Als wir noch nicht sehr lange verheiratet waren, kannte ich sie überhaupt nicht. Was? Ich habe sie überhaupt nicht gekannt? Jetzt kenne ich sie. Viele Leute haben nie genug daran gearbeitet, um einander zu kennen. Viele Ehepaare haben sich nie richtig kennengelernt, weil sie ihr Herz nicht öffnen wollen. Sie sagten jedes Mal, wenn sie ihr Herz öffnen, verletzen sie sich gegenseitig. Aber da ist so viel Selbst drin. Also verschließen sie sich einfach. Sie wollen ihr Herz nicht öffnen. Mir ist es egal, ob sie mich verwundet oder nicht. Mein Herz ist offen. Es wird offen bleiben, während sie mich verletzt. Ich bin nicht einmal verschlossen, wenn sie mich verwundet. Denn ich liebe sie so sehr, dass es heilen wird und ich es ihr auch nicht vorwerfen werde. Aber weil ich es nicht verschließen werde, ist sie vorsichtiger. Sie weiß, dass wenn ich es nicht verschließen werde, sie vorsichtig sein muss. Sie hält ihres auch für mich offen, also bin ich auch vorsichtig. Denn ich will sie nicht verletzen. Manchmal sind wir vielleicht etwas genervt und wünschen uns fast, dass sie sich ein bisschen schließen, damit wir ein paar Schüsse auf sie abfeuern können, verstehst du? Dann haben wir einen schönen Streit und können es hinter uns bringen. Nein, es ist irgendwie schwer, mit jemandem zu kämpfen, der sein Herz offen hat, oder? Und sie wehren sich nicht. Es macht keinen Spaß, wenn sie sich nicht wehren. Du kannst also keinen guten Streit aus ihnen herausbekommen. Warum denken die Leute, dass man sich immer streiten muss, um miteinander auszukommen? Meine Frau und ich waren jahrelang verheiratet, aber wir haben nie auch nur die Stimme gegeneinander erhoben. Ist das nicht lächerlich? Ich meine es ernst. Sobald wir es sagen, wissen sie sofort, dass wir lügen. Ihr müsst lügen, das ist doch nicht euer Ernst, das geht nicht. Bevor wir geheiratet haben, habe ich ihr eine Grundregel mitgeteilt, wie es laufen wird. Wenn wir ein Problem haben, das war die Regel meines Vaters. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir nicht ins Bett, bis es gelöst ist. Wenn du also nicht die ganze Nacht aufbleiben willst, fang dich kurz vor dem Schlafengehen mit irgendwas an. Wenn du ein Problem hast, noch ein Hühnchen zu rupfen, dann fang es am frühen Morgen an, wenn wir noch genug Zeit für ein Duell haben, denn wir gehen nicht ins Bett, wenn wir die ganze Nacht aufbleiben müssen. Und genau das ist die Regel, die wir beibehalten haben. Vielleicht benimmst du dich sogar noch ein bisschen besser, wenn du nachmittags von der Arbeit kommst und dir den Mund fusselig redest, obwohl du eigentlich hättest zuhören sollen. Wegen etwas aufgewühlt zu werden, sodass du herumsitzt und schmollen musst die halbe Nacht oder 3 Tage lang, das war in unserem Haushalt keine Option. Das heißt nicht, dass wir nie gekränkt waren oder verletzt wurden, aber wir mussten uns damit auseinandersetzen. Und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es einfacher war, es einfach nicht zu tun. Du hast keine Wahl, du musst dich sowieso damit auseinandersetzen. Da ist es besser, es nicht zu tun. Warum anfangen, wenn du es reparieren musst? Warum es kaputt machen, wenn man es dann wieder zusammensetzen muss? Es geht also um eine Haltung. Erkenne Gott. Aus Gott geboren sein und ihn kennen. Schlagt Johannes 10, Vers 27 auf. Jesus predigte hier, diesmal waren die Juden wütend auf ihn, weil sie gehört hatten, dass er behauptete, der Christus, der Messias zu sein. Sie waren ganz aus dem Häuschen und eines Tages war einer von ihnen so frustriert, dass er schrie, wenn du der Christus bist, dann sag es uns frei heraus. Der Herr sagte, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht meine Schafe seid. Es sagte, meine Schafe, Vers 27, sie hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Im ersten Teil von Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben. Ich weiß, dass ihr wisst, ob ihr wirklich ein Schaf seid oder nicht. Die meisten von euch haben schon einmal gehört, wie ich über diesen Teil gelehrt habe. Aber wir sind Gottes Schafe und er hat uns das ewige Leben geschenkt. Aber ich sehe viele Kinder Gottes auf der ganzen Welt, die wirklich nicht verstehen, was ewiges Leben ist. Ich habe diese Frage an Orten gestellt, an denen sie mich noch nie predigen gehört haben. Und wenn ich einen Zettel verteile und darauf schreibe, was ist das ewige Leben? Dann gibt die große Mehrheit der Gemeinden die falsche Antwort. Sie schreiben alles Mögliche drauf, nur nicht die richtige Antwort. Aber als Jesus am Ende seines Weges hier auf der Erde das ganze Gesetz und jeden Buchstaben des Gesetzes erfüllte, um das Lamm ohne Flecken und Makel zu werden und für uns zu sterben, war Judas am letzten Abend vor seinem Tod, nach dem letzten Abendmahl, bereits hinausgegangen, um ihn zu verraten. Jesus wusste, dass er überliefert werden und dass er sterben würde. Er wusste, dass die Jünger verletzt werden würden, aber sie verstanden nicht ganz, warum er zu diesem Zeitpunkt sterben musste. Er wusste also, dass sie zerstreut und verletzt sein würden. Also hatte er Mitleid mit ihnen, obwohl er auch wusste, was er alles in den nächsten 24 Stunden erleiden würde. Er war immer noch besorgt um sie. In Johannes 17 wird eine Geschichte erzählt. Und in Vers 20 sagte er zu seinem Vater: Ich bete nicht nur für diese, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer ist nur die Gruppe von Menschen, die durch das Wort, das die Jünger geschrieben haben, an Jesus glauben? Sie haben das Neue Testament geschrieben. Das sind also wir. Das wird also ein sehr persönliches Gebet für mich und ich hoffe auch für dich. Aber weißt du, wie wichtig die Zeit war, in der es gebetet wurde? Und dass Jesus, trotz all der Qual, die er durchmachte, noch die Liebe und das Mitgefühl hatte, sich um die Jünger und um uns zu kümmern. Und in den Versen 1, 2 und 3 von Johannes 17 heißt es: Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Und in Vers 3 gab er eine klare, einfache Definition des ewigen Lebens und er sagte: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie, das sind wir, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort erkennen hier und in Johannes 10, 27, das Wort erkennen in 1. Johannes 4, 7 bis 8. Es ist dasselbe Wort. Es geht um eine persönliche, innige Beziehung. Jesus gab uns also eine klare, kurze Definition des ewigen Lebens. Sie lautet ganz einfach, dass wir, die Kinder Gottes, in die Familie Gottes hineingeboren wurden und die Gabe des ewigen Lebens erhalten haben. Es ist die erste gesegnete Gabe, die du bekommst, wenn du ein Kind Gottes wirst. Es ist das Privileg, dass wir unseren Vater und Jesus auf eine persönliche und innige Weise kennen können. Denn sobald du in die Familie Gottes hineingeboren wurdest, das Blut des Lammes auf dich angewendet wurde und Jesus gestorben ist, wurde der Vorhang im Allerheiligsten von oben bis unten zerrissen. Nun ist das Blut des Lammes dieser Schleier und wir, die wir dieses Blut in unser Leben aufgenommen haben, es hat unsere Sünden nicht nur bedeckt wie das Blut der geopferten Tiere, es hat sie weggewaschen und wir wurden gerechtfertigt. Das Wort gerechtfertigt bedeutet, genauso als hätte ich nie gesündigt. Amen. Wir sind durch das Blut hindurchgegangen und können nun mutig vor den Thron der Gnade treten. Durch Jesus, den einzigen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, um zum Vater zu gelangen, außer durch Jesus. Diejenigen, die durch das Blut hindurchgegangen sind und deren Sünde abgewaschen wurde, können mutig direkt vor den Thron der Gnade treten. Wenn du nun erkennst, was die Schrift sagt, dann musst du als Gott geboren sein und ihn erkennen, um so zu lieben, wie Gott es sagt. Du bist von Gott geboren, du hast die Gabe des ewigen Lebens und das ist das Privileg, dass du den Vater und Jesus kennen darfst. Das Wort sagt, dass wir durch Jesus mutig in seine Gegenwart kommen können. Es gibt keinen anderen Weg, ihn so kennenzulernen, wie das Wort es definiert, als in seine Gegenwart zu kommen, intensive Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen, in zwei Richtungen mit ihm zu kommunizieren. Höre, wie Gott deutlich zu dir spricht, nicht um dies und das auszuräumen, sondern höre, wie Gott sein Herz mit dir teilt. Du kommst also an den Punkt, an dem Gott sein Herz mit dir teilt, und so lernst du ihn kennen. Du lernst ihn auch darüber kennen, was er für akzeptabel oder nicht akzeptabel hält. Aber er sagt, du sollst dies nicht tun und jenes nicht tun. Auch das gehört dazu, ihn kennenzulernen. Aber all das wirst du in deinem Leben nicht erfahren, außer du kannst kommunizieren. Wir kommen also zum ersten notwendigen Punkt, nämlich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich dachte, ich müsste alle möglichen Höhen und Tiefen durchmachen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Denn denk daran, wie dein Glaube ist, so geschieht dir. Es ist nicht schwer herauszufinden, was die Bibel über eine Sache sagt. Manchmal ist es schwer, es einfach so zu glauben, wie es ist. Vor allem, wenn es ganz einfach ist. Okay? Das ist also der Schlüssel. Wir fangen jetzt an und gehen in der nächsten Einheit weiter, bis ins Detail, wie wir dorthin kommen, dort bleiben, die Stimme hören und kommunizieren können. Deshalb möchte ich diese ganze Grundlage schaffen, um sicherzustellen, dass wir mit dem richtigen Motiv an die Sache rangehen. Wir haben die Schriftstelle, die klare Schriftstelle. Die anderen 120 kannst du im Buch nachschlagen. Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, das alles durchzugehen. Ich möchte dir hier nur die wichtigsten nennen, um sicherzustellen, dass dein Motiv stimmt. Wie wichtig es ist, lieben zu können, davon hängt alles ab. All deine Arbeit, die irgendeinen Wert hat, hängt davon ab. Aber alles, was es braucht, ist, dass du aus Gott geboren bist und ihn kennst. Und ihn zu kennen ist ein Geschenk. Du kannst es nicht verdienen oder dir erarbeiten. Es ist keine Belohnung für treue Dienste. Es ist eine Gabe. Und du musst es im Glauben annehmen. Aus meiner Erfahrung, aus über 20 Jahren Unterrichtstätigkeit, werde ich dir nun Schritt für Schritt erklären, wie du das machst. Okay? Wir müssen also mit dem richtigen Motiv beginnen. Und du musst eine richtige Einstellung zum Wort Gottes haben. Das ist es, was Gott gesagt hat. Das ist alles. Wir können das nicht mit dem Thomas-Glauben machen. Ich sag's dir gleich. Du kannst das nicht mit dem Thomas-Glauben machen. Du musst einfach akzeptieren, was Gott gesagt hat. Und wenn du es akzeptierst und erlebst, dann werden all die Dinge, die Thomas bräuchte, kommen. Ich werde dir viel davon mitgeben, weil ich es selbst erlebt habe. Und selbst jemand, der so ein halber Thomas ist, dem wird es helfen, da reinzukommen, okay? Aber je früher du es in die Hand nimmst, desto einfacher wird es sein und alles andere kommt danach. Es ist da und es ist einfach eine Anhäufung von Beweisen, die dich später davon abhält, zu zweifeln, okay? Die Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Damit schließe ich diese Einheit. Wir werden uns in der nächsten Sitzung damit beschäftigen, wie genau wir in seine Gegenwart kommen, dort bleiben und anfangen, klar zu hören. Okay? Aber das ist wichtig. Die Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Als ich anfing, das Wort Gottes zu lesen, las ich es und wusste, dass es wichtig ist, es von meinem Kopf in mein Herz zu bekommen. Und das ist auch für dich wichtig, das zu verstehen. Was du hörst, was du in deinem Kopf über das Wort Gottes denkst, beherrscht dich nicht. Was du tatsächlich in deinem Herzen glaubst, bestimmt dein Leben. Du bestehst aus drei Teilen, dem Körper, der Seele mit dem Verstand und dem Geist. Dein Körper ist dem Sinn unterworfen und gehorcht dem, was er sagt. Dein Sinn, dein Kopf, das beweist sogar die Wissenschaft, steuert alle elektrischen Impulse, die dafür sorgen, dass deine Zunge, deine Hand und alles andere funktioniert. Alle deine Gliedmaßen, deine Körperteile funktionieren auf Anweisung deines Sinnes. Aber etwas kontrolliert die Gedanken und das ist der Geist des Menschen. Wo dein Wille ist, wo dein Geist ist und wo der Geist Gottes wohnt, das kontrolliert deinen Verstand, deine Gedanken. Gott hat uns geboten, bring jeden Gedanken unter die Kontrolle zum Gehorsam Christi. Wenn es nicht einen Teil meines Wesens gibt, der genug Macht hat, die Gedanken in meinen Verstand unter Kontrolle zu bringen, wie soll ich dann diesem Gebot gehorchen? Die Tatsache, dass Gott mir gesagt hat, ich soll jeden Gedanken unter Kontrolle bringen, bedeutet, dass es einen separaten Ort geben muss, der den Sinn kontrollieren kann. Sonst geht er einfach nicht weiter. Irgendein Ort hat die Autorität, den Gedanken zu stoppen, ihn zu löschen oder ihn zu akzeptieren und die Maschinerie weiterlaufen zu lassen. Siehst du, wir werden später noch genau darauf eingehen, aber du verstehst diese Haltung. Also wollte ich die Dinge Gottes in meinem Herzen kennen, die dich beherrschen wollen. Und wenn du wirklich ein weiteres gutes Messgerät dafür haben willst, was du wirklich glaubst, dann untersuche einfach dein Leben und schau, was du tust. Was du tust, ist das, was du glaubst. So einfach ist das. Genauso wie mit der Liebe und damit Gott zu kennen. Wenn du wirklich wissen willst, was du glaubst, schau dir einfach an, was du tust. Du tust, was du glaubst. Amen. Ein gutes Messgerät. Ich habe also gesagt, in Ordnung, ich will sicher sein, dass ich ihn in meinem Herzen habe. Gott offenbart mir, dass ich das tue. Ich sagte, Gott, du hast es gesagt. Ich glaube es und damit ist es erledigt. Und es hat gut funktioniert. Von dann habe ich daran geglaubt. Es ist mir egal, was der Teufel sagt. Es ist mir egal, was alle anderen sagen. Ich bringe alle Gedanken unter die Herrschaft dessen, von dem ich weiß, was Gottes Wort sagt, dass ich jetzt in meinem Herzen glaube. Daran halte ich fest und ich werde nicht davon abweichen. Das hat mir geholfen, an einigen Dingen festzuhalten, damit der Teufel sie mir nicht stiehlt. Und es hat gut funktioniert. Aber ich habe etwas vergessen. Die Bibel sagt auch, dass Erkenntnis aufbläht. Lange Zeit war auch das etwas verwirrend. Ich las die Sprüche und Gott sagte, verschaffe dir Erkenntnis. Ich erwarb also Erkenntnis, aber sagte auch, aber Erkenntnis bläht dich auf. 1. Petrus 5,5 sagte er, wenn du dich in Stolz aufbläst, werde ich dir widerstehen. So ein Mist, das ist ein Teufelskreis, oder nicht? Gott sagt dir, dass du dir etwas anstreben sollst. Wenn du es bekommst, wird er dir widerstehen, weil du es bekommen hast. Und falls du es bekommst, wird es dich aufblähen. Und wenn es dir aufbläht, wird er dir widerstehen. Das macht nicht viel Sinn, oder? Allerdings hat er mir auch gesagt, dass ich Weisheit anstreben soll. Ha, das ist der Schlüssel. Siehst du, du sollst auch Weisheit anstreben. Wie bekomme ich Weisheit? Ganz einfach, in Jakobus heißt es, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bitte darum. Weißt du, worum du da bittest? Wenn du Weisheit willst, wird Gott dir eine Offenbarung geben. Er wird dir auch die Gebote geben, es auszuführen. Aber wenn du nur Hörer des Wortes bist und kein Täter, betrügst du dich nur selbst. Wenn du eine Offenbarung bekommst, eine Erkenntnis, die Gott dir gibt, öffnet Gott dir auch die Tür und gibt dir die Chance, es umzusetzen und du gehst hinein und setzt es um. Aber wenn du es umsetzt, wirst du Erfahrung sammeln und die Erfahrung wird Weisheit hervorbringen. Und diese Weisheit wird deine Erkenntnis ausgleichen und dich nicht aufblähen. So sollte der Kreislauf sein. Du bekommst etwas Erkenntnis, Gott öffnet die Tür, du tust es, die Erkenntnis, die du hast, und sammelst dabei Erfahrung, die Weisheit hervorbringen und einen Ausgleich herstellen. So bekommst du Erkenntnis und läufst dadurch. Und du wächst weiter an Erkenntnis und Weisheit und wirst nicht aufgebläht. Aber für die meisten von uns ist es viel einfacher, nur die Erkenntnis zu erwerben, als sie umzusetzen. Also verbringen wir mehr Zeit damit, Erkenntnis zu erwerben und nicht genug Zeit, sie auch umzusetzen. Aber es braucht mehr Zeit, sie umzusetzen, als zu bekommen. Nun, das habe ich getan. Ich habe einiges an Dingen getan, aber nicht so viel, wie ich bekommen habe. Und zwangsläufig übertraf meine Erkenntnis meine Weisheit bei weitem. Und ich fing an, mich aufzublähen, ohne zu merken, dass ich mich aufblähte. Bis ich schließlich Pastor einer Gemeinde war und ihnen einige dieser Wahrheiten und Offenbarungen erzählte, die ich hatte. Und eines Tages predigte ich und ging hinter die Kanzel und zitierte eine bestimmte Bibelstelle, die mich schon sehr beeindruckt hatte. Es ist eine sehr wichtige Bibelstelle. Ich weiß nicht mehr, wie sie lautete, aber ich erinnere mich, dass ich meine Bibel auf die Kanzel fallen ließ, die Bibelstelle zitierte und sehr fest auf meine Bibel schlug und sagte, Gott hat es gesagt, ich glaube es, und damit ist die Sache erledigt. Meine kleine Formel, die ich benutzt habe. Und ich hielt einen Moment inne, damit es auf die Gemeinde wirken konnte. Und weil ich innehielt, hatte der Vater mir etwas zu sagen. Er sagte, mein Sohn, ich möchte dir etwas sagen. Er sagte, ich habe es gesagt und damit steht es fest, ob du es glaubst oder nicht. Er sagte, mein Wort muss nicht von dir geglaubt werden, damit es feststeht. Es ist für immer in den Himmel verankert. Himmel und Erde können vergehen, sagte er. Aber mein Wort wird nicht vergehen, bis jedes Komma, jedes i-Tüpfelchen und jedes T-Kreuz erfüllt ist. Ich habe es gesagt und damit steht es fest, ob du es glaubst oder nicht. Er sagte, ja, Herr. Ich kehrte schnell um und erklärte der Gemeinde dann, warum ich so lange stumm da stand und änderte meine kleine Formel. Wenn ich jetzt das Wort Gottes lese, macht es keinen Unterschied, ob Gott es zitiert oder ich es einfach lese. Gott, du hast es gesagt und dann ist die Sache erledigt. Ich denke, ich werde einfach schlau sein und es glauben. Aber du siehst, wenn ich es glauben kann, kann ich es empfangen. Wenn ich es nicht glauben kann, empfange ich es nicht. Das ändert nichts am Wort Gottes. Gott hat es gesagt und damit steht es fest. Amen. Lass uns also heute diese Haltung erwerben. Ich möchte dir eine Bibelstelle weitergeben. Das Buch gibt dir Bibelstellen weiter, aber nimm diese Haltung ein. Werde nicht zum Thomas. Thomas sagt, Gott hat es gesagt. Jetzt muss ich nur noch genügend Beweise finden, warum ich es glauben kann. Und dann wird es in mir fest verankert sein. Das war es, worauf ich vorhin hinaus wollte. Mir war das nicht bewusst. Nein, Gott hat es gesagt und damit steht es fest. Ich werde einfach glauben, was Gott gesagt hat. Du musst verstehen, wie viel Zeit du dadurch einsparen kannst. Und wie viel gesegneter es ist, wenn du einfach glauben kannst. Und lass dir vom Teufel nicht einreden, du könntest es nicht. Oder hättest nicht genug Glauben. Ich werde mich auch in einer Einheit mit dem Glauben beschäftigen. Wir werden uns das ansehen. Du kannst es. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Wenn ich Gott nicht glauben kann, wem auf der Welt soll ich dann glauben? Wenn ich auf irgendjemand setzen möchte, dann sollte ich den Besten nehmen, den ich habe. Dann kann ich mich gleich für Gott entscheiden, das ist die beste Chance. Ich sehe, dass Menschen auf der ganzen Welt, wie ich schon sagte, an einen Wasserbüffel oder eine Mücke oder was auch immer glauben. Wenn jemand genug Glauben hat, um das zu glauben, dann werde ich sicherlich auch genug Glauben haben, um an Gott zu glauben. An den Echten. Es wäre fast peinlich, wenn jemand daherkommt, der genug Glauben hat, um an eine Mücke als einen Gott zu glauben, und wir kommen mit dem Echten und sagen, nun, ich muss mehr Beweise haben. Welche Beweise haben Sie dafür, dass die Mücke der eine ist? Jemand hat Ihnen gesagt, dass die Mücke ein Gott ist. Was hat diese Mücke getan, um es zu beweisen? Ich sag dir, was die mit mir gemacht haben, als ich da drüben war. Sie haben mich gestochen. Das war alles, was sie taten. Wie ein Geschwader von B-52-Bombern, die durch die kleinen alten Hütten kamen, als ich dort war, vor diesen Reisfeldern. Ich spreche von einer ganzen Gruppe dieser Götter, die da durchflogen. Ein ganzer Schwarm von ihnen. Und ich mochte die Salbung nicht, die sie hatten. Sie legten mir nicht die Hände auf, sie legten mir Stacheln auf. Sie haben mich überhaupt nicht beeindruckt. Wie um alles in der Welt kann irgendjemand daran glauben? Wenn Sie das glauben können, wäre es mir peinlich zu denken, dass ich nicht glauben kann, dass mein Gott mit dem, was er in meinem Leben getan hat, er hat meine Seele bereits gerettet. Dass jemand, der das Häuschen Elend, das ich war, nehmen und mich aus all dem befreien konnte, mir all den Mist vergeben, mir einen Neuanfang geben, das steinerne Herz aus mir herausnehmen, mir ein fleischliches Herz geben konnte, das so sehr beweist, dass er Gott ist, um sich dann umzudrehen und zu sagen, dass ich nicht in der Lage bin, ihn für etwas beim Wort zu nehmen. Es wäre mir peinlich, nicht mehr Glauben zu haben, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich muss auf mich selbst wütend werden. Weißt du, es ist unsinnig. Ich muss mit mir selbst reden, verstehst du? Ich antworte mir auch manchmal selbst. Aber ich möchte, dass du diese Einstellung zur Bibel bekommst. Ist mir egal, was du getan hast, bevor du zu diesem Wochenende gekommen bist. Vergiss es. Nimm diese Einstellung mit auf dieser Konferenz. Es ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Schleppe keine Entscheidungen, die du gestern getroffen hast und die negativ waren, hier hinein. Fang heute an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist mir egal, wie oft du in den letzten 10 oder 20 Jahren eine falsche Entscheidung getroffen hast, du kannst heute die richtige treffen. Sie kann dich für den Rest deines Lebens verändern. Fang einfach an. Es ist mir egal, ob du eine falsche Einstellung hattest. Vielleicht teile ich ein paar Dinge mit, die dich überführen. Gut, kehre um davon und nimm einfach die richtige Einstellung an. Nimm ein richtiges Motiv und sage, ich werde nicht die nächsten 20 Jahre damit verbringen, dieses Saat zum Laufen zu bringen. Ich werde hier rausgehen und etwas tun. Ich werde hier anders hinausgehen, als ich gekommen bin. Amen. Wir werden hier mit etwas herausgehen, das funktioniert. Ich werde anfangen, einfach dem zuzustimmen, was Gott gesagt hat, weil es sowieso schon feststeht. Und ich werde immer weniger Beweise dafür verlangen, dass er mir etwas beweisen muss. Sein Wort ist gut genug. Sein Wort ist gut genug für mich. Nun, er wird es beweisen, wenn es nötig ist, aber du wirst gesegnet sein, wenn du es verstanden hast. Wenn du zu mehr Dingen kommst und schneller weitergehen kannst. Wenn du einfach akzeptierst, was er gesagt hat. Wenn du es nicht kannst, gibt es keine Ausreden, sondern nur Gründe. Und von denen werde ich dir auch hier ein paar nennen. Denn das ist ein Teil dessen, was ich behandeln werde. Die Gründe, warum wir etwas nicht tun können. Damit du diese Gründe eliminieren und es einfach tun kannst. Aber fang damit an, dass du zuerst die Entscheidung triffst, ich werde es tun. Ich habe diese Einstellung. Und ich werde es tun, weil ich ihn liebe und nichts mich von der Gemeinschaft trennen wird, die er mir geschenkt hat. Es ist ein Geschenk und niemand wird es mir wegnehmen. Es ist ein Geschenk. Meines. Du hast auch eines, aber es ist mein Geschenk. Und niemand wird es von mir nehmen. Ich werde mein Geschenk empfangen. Hol dir diesen Mut und die Entschlossenheit. Amen. So, hier hören wir auf.